Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ja meinem allseits beliebten und immer wiederkehrenden Thema Star Trek nochmal widme und diesmal nochmal den großen Bogen mache und über Star Trek im Allgemeinen rede. Und da habe ich mir heute jemanden eingeladen, auf den ich mich ja auch da wirklich sehr gefreut habe und auch froh bin, dass diese Person es endlich geschafft hat, sich auf Twitter anzumelden. Hallo Tanja!
Hallo Gregor!
Ja, ist das schön! Du bist ja bekannt tatsächlich als Kommentatorin in doch einigen Star Trek Podcasts, also wo du, ich hörte, was hat Felo gesagt, du veredelst jeden Star Trek Podcast oder viele Star Trek Podcasts mit deinen Kommentaren.
Oh. Ja, danke. Nicht nur Star Trek Podcast tatsächlich, ja. Ich kommentiere ja, ganz gern.
Ja, ich habe dich da auch schon ganz, ganz lange vorher, bevor du auch bei mir, du hast ja auch bei mir schon Kommentare geschrieben. Da auch vielen Dank, ne? An der Stelle. Aber bei Trek am Dienstag habe ich dich, glaube ich, relativ häufig in den Kommentaren gelesen. Ne? Und dachte mir immer so, oh Mensch, wenn ich nur so reden könnte, wie sie schon schreiben kann. Ne?
Wow, danke.
Nee, das ist, du hast ja auch immer so, warst ja da auch, glaube ich, auch schon zu hören bei Trek am Dienstag.
Ah ja, genau, mit einem genau. Subraum-Kommuniqué.
Stimmt, ja, stimmt. Und du bist ja auch bei als Podcast-Gästin schon unterwegs gewesen. Du hast bei den Kollegen von Data seinen Hals, hast du die Picard-Serie mit besprochen.
Genau, ja. Und jetzt genau. Auch aktuell in Corona-Zeiten, wo Fernaufnahme noch auf dem Plan steht, bin ich auch immer mal dabei.
Ja, ja. Und bei Trekgasm warst du auch, meine ich, auch zu einer Folge
genau.
von Picard. Folge 6 natürlich von Picard.
Genau.
Wenn ich das nicht vorher recherchiert hätte, weißt du. Ja, schön, schön.
Ja, einmal hat man mich auch bei Nerdizismus gehört, anlässlich der Abschlussbesprechung der zweiten Staffel, aber da denke ich gar nicht so gerne dran zurück, ist schon auch wieder lange her.
Der zweite von Discovery, oder?
Mhm. Ja, genau.
Ah, okay.
Ja.
Okay,
nee, das und beim Sumpf-Podcast. Kann man mich auch vielleicht mal bald wieder hören.
Ja, MASH ist ein tolles Thema. MASH ist super. Habe ich schon erwähnt, dass ich die MASH-Komplettbox hier habe.
Nee, noch nicht, aber gut, habe ich auch.
Ja, es ist eine großartige Serie. Es ist eine Serie, mit der ich total aufgewachsen bin. Es ist auch so ein bisschen wie Star Trek. Habe ich früher immer geguckt. MASH, irgendwie so, das assoziiere ich total stark mit meinen Eltern früher MASH abends gucken halt. Ne? Die gemeinsame Liebe zu Star Trek verbindet uns und macht es uns auch vielleicht nicht ganz leicht in der heutigen Zeit, aber wie ist denn so dein Werdegang als du zum Trekkie geworden? Oder würdest du dich als Trekkie bezeichnen? Oder?
Ach ja, diese Labels, also ja, schon irgendwie, ja. Mit der ZDF-Erstausstrahlung von TNG kam ich dazu. Das war ja so die Zeit, da hat die Familie die Fernsehzeitung gewälzt und geguckt, was kommt denn bald. Und dieser Sendeplatz, ich weiß nicht, war das so 16.05 Uhr oder irgendwie so ein Sendeplatz, da lief irgendeine Serie aus. Ich glaube, meine Schwester und ich haben die wohl auch geguckt. Und dann hieß es, oh, nächste Woche startet Star Trek. Und meine Eltern wussten natürlich, was dazu zu sagen. Ah, das war doch das mit diesem Mr. Spock und so. Mhm. Aber dann war schon klar, nee, das wird es nicht nochmal sein. Und ja, dann habe ich seit der ersten Folge, seit Der Mächtige bin ich dabei. Ja, allerdings tatsächlich auch nur auf dem ZDF. Als es dann wechselte ins Private, war ich erstmal raus für viele Jahre, weil wir hatten kein Privatfernsehen, nur vielleicht ab und an mal im Urlaub. Und da war ich dann angewiesen in der Zwischenzeit auf Romane oder ja, eigentlich auf so gut wie gar nichts. Und Hörspielkassetten. Ich habe die ersten TNG-Folgen als Hörspielversion, wie das früher so gerne erschien.
Ja. Stimmt, waren dann die Folge auf beide Seiten verteilt, oder? Oder
genau.
Richtig stark zusammengecuttet.
Zusammen, genau, und einen Erzähler reingeschnitten.
Stimmt, ja. Stimmt, die hatte ich auch, die hatte ich auf jeden Fall die Folge mit der Reisende. Die hatte ich auf jeden Fall als Europa-Hörspiel.
Ja. Die hatte ich nicht.
Aber, ja, gut, du hast also mit der richtigen Serie zur richtigen Zeit angefangen und schön mit der Mächtige. Tatsächlich ist das, also das ist auch dann deine erste Star Trek-Folge, an die du dich wahrscheinlich erinnerst, ne?
Ja, ich erinnere mich total, vor allem diese ZDF-Zeit erinnere ich mich echt total gut einfach, wie sich das angefühlt hat, was für Emotionen da hochgekommen sind. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mich aufgeregt habe bei A Measure of a Man oder so. Also das ist einfach sehr tief. Die TNG ist einfach die Serie meines Herzens so, ne?
Ja.
Und dann, parallel lief ja auch TOS und das konnte ich gar nicht gucken. Da haben wir dann mal reingeschaltet und meine Eltern, ah genau, das ist das Star Trek von früher. Und ich so, nee, das will ich nicht gucken.
Was genau?
Das ist, genau?
Mein Werdegang ist, ist ganz genauso. Ich habe das auch in der Reihenfolge kennengelernt. Und dann, wenn du von TNG kommst, ist ja TOS erstmal, was? Nicht euer Ernst?
Bunte Bilder mit Lachern, ja. Nee, das ging gar nicht.
Und ein bisschen die Schnodder-Synchro. Ja, und tatsächlich war es bei mir auch so, bei meinem Vater auch so. War halt, dass er halt Kirk und Spock und das von früher und so. Ne? Meine Mutter TNG, mein Vater tatsächlich TOS. So ein bisschen. Und das war bei mir genau die Reihenfolge. Auch erst TNG und dann kam TOS. Aber mittlerweile, Marki, habe ich TOS auch total zu schätzen gelernt. Also,
oh ja, ich auch.
Absolut.
Ich auch.
Und dann irgendwann kamst du wahrscheinlich dann in den 90er Jahren irgendwann dann in den vollen Genuss vom Privatfernsehen in der goldenen Zeit.
Nee, tatsächlich erst, ich bin mir nicht sicher, ich glaube 2001 erst. Okay. Als TNG komplett wiederholt werden sollte auf Sat.1, das hatte ich mitbekommen und da habe ich gesagt, Leute, jetzt gibt es eine Schüssel, wenn ich selber losfahre und kaufe die. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Oder war das 2000? Entweder 2000 oder 2001, ich bin mir nicht sicher. Und die Installation der Schüssel, also der Satellitenschüssel, hat dann noch ein bisschen gedauert, sodass ich dann auch noch den Anfang verpasste. Also mittlerweile hatte ich natürlich auch sehr viele VHS-Kassetten, diverse Flohmarktschätze gehoben, so Kaufkassetten mit, die aufgestellt ein schönes Bild ergaben auf dem Rücken.
Ach stimmt, ja, richtig, genau.
Genau,
ja.
Und dann ja diverse Selbstaufnahmen noch von ZDF-Zeiten, zum Beispiel der Überläufer, die hatte ich immer im ZDF schon aufgenommen. So einzelne Sachen, dann halt meine MCs, also man nimmt ja jeden Strohhalm mit, ne? Dann so ein paar Romane, wo ich dann immer nicht wusste, das ist ja auch sowas, ich meine, vor Internet musste man ja erstmal rausfinden, was gibt es denn eigentlich für Folgen. Und das ZDF endete ja mit der letzten Mission und man denkt sich, oh Gott, war das jetzt wirklich das Ende der Serie?
Ja, das war,
wie schrecklich,
Wesley,
oder?
Das war Wesleys Abgang, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann irgendwann hatte ich zufällig im Urlaub mal gestern heute Morgen gesehen, tatsächlich den abschließenden Zweiteiler. Und ich war komplett geschockt und dachte, oh mein Gott, was habe ich da alles verpasst? Was ist denn da los? Ne? Und wie gesagt, als es dann hieß, es wird komplett wiederholt, dann musste es so sein. Und ich glaube, das war auch wieder so etwa, was war das, bei welcher Folge? Also irgendwas hatte ich definitiv verpasst, was ich noch nicht hatte in den ersten, ich sag mal so 6, 7 Folgen. Und dann habe ich tatsächlich jemanden dafür bezahlt, dass er mir auf eine VHS-Kassette eine Kopie zieht. Ja? Ach, naja. Das waren noch Zeiten. Und dann entstand natürlich eine Wahnsinns-VHS-Sammlung mit selbst entworfenen Etiketten und Sortierungssystem. Und bei den Selbstaufnahmen, da mussten natürlich dann auch noch Lücken gelassen werden. Zum Beispiel das Gesicht des Feindes ist eine Folge, die habe ich bis heute nie selbst aufgenommen. Das sind Dramen, die sich um diese Folge spinnen, ja. Und gut, heute braucht man es nicht mehr aufnehmen, ist klar. Heute haben wir DVDs oder Blu-rays. Klar habe ich beides. Und ja, so hat sich das entwickelt, genau. Und deswegen kam ich auch erst spät zu Deep Space Nine, wobei ich natürlich immer eine Fernsehzeitung gesehen habe, oh, da gibt es was. Und ich würde das so gern gucken. Und irgendwann, dann waren immer so kleine Bildchen und irgendwann tauchte da Worf mit auf. Und ich dachte, Mann, was ist denn da los? Und dann habe ich Romane angefangen zu lesen und wusste überhaupt nicht, um was es geht. Aber ich fand es total klasse.
Super. Dann hast du ja, du hast ja dann auch einen ganz großen Vorteil gehabt. Und als du das dann geguckt hast, war ja alles, was wir so groß lieben, schon komplett da im Prinzip. Ne? Also du musstest nicht auf irgendwas warten oder wird Picard von den Borg befreit werden können, beispielsweise. Oder ist Datas Bruder Lore jetzt? Nein. Also du hast ja im Prinzip dann schon alles gehabt. Deep Space Nine komplett, TNG komplett. Das, als du das dann quasi kennengelernt hast, war ja alles schon vollständig da.
Ja, wobei Voyager war noch nicht komplett gelaufen, meine ich. Ne? Und da irgendwann bin ich nicht mehr hergekommen. Da war, ich meine schon, also ich bin irgendwann nicht mehr hinterhergekommen, weil ich habe halt versucht, alle Serien auf VHS aufzunehmen. Ich meine, stell dir das mal vor, allein diese Kubikmeter-Ausmaße, diese VHS-Kassetten in Anspruch genommen haben. Genau. Ja, aber dann auch, ich meine, stell dir vor, du bist nicht zu Hause. Du kannst ja die Kassette nicht wechseln, dann kommst du heim und hast eine Folge Enterprise, eine Folge TNG, die auf eine andere Kassette gehört und dann noch irgendwas mit Deep Space Nine und zur gleichen Zeit liefen die Filme. Also ich hatte ein kurz vorm Kopf explodieren VHS-Chaos und habe mich dann entschieden, okay, für die Sammlung muss jetzt erstmal die Konzentration auf TNG und TOS her, um das zu komplettieren. Das habe ich auch hinbekommen. Nur bei TOS hatte ich ähnlich wie bei Gesicht des Feindes, ein gleiches Drama mit, was war das nochmal? Der Wolf im Schafspelz. Wolfs im Schafspelz von TOS. Genau, ähnlich traumatisch. Weil ich natürlich auch noch, wenn ich geguckt habe, versucht habe, die Werbung rauszuschneiden, ne? Weil dann passt ja eine Folge mehr drauf und außerdem nervt die Werbung ja wie Sau. Ne?
Das wollte ich dich gerade fragen, weil da war ich auch total exzessiv mit Werbung rausschneiden. Ja. Im besten so der Übergang, ne? Noch im Kamerazoom den Übergang hingekriegt.
Das und wenn es am Tag... Wenn es am Tag nicht so richtig geklappt hat, dann versucht man es in der Nachtwiederholung. Ne? Dann hat man vielleicht so ein paar komische Werbespots 0180er-Nummern drin, aber sehr, sehr viel weniger als tagsüber. Ne? Das waren Zeiten.
Und am gewissen Alter war es nicht verkehrt, die Nummer zu kennen. nein, aber tatsächlich, da kann ich mich total mit rein identifizieren, weil das war bei mir wirklich die 90er halt, dass ich exzessiv Videokassetten gemacht habe, aufgenommen habe, ganze Nächte mir um die Ohren geschlagen habe, um hier, weiß ich nicht, die Geschichten aus der Gruft Nächte auf Sat 1 mitzuschneiden und natürlich Star Trek. Aber ich war nicht so, dass alles so auf einer Kassette oder so sein musste. Ich hatte das da.
Nee, das wollte.
Die Sortierung geredet hast mit so alle so quasi 5 TNG-Folgen auf einer Kassette oder so. Das war bei mir nicht so. Das hatte ich nicht. Da jetzt wo du es sagst, denke ich, verdammt, so hätte ich es machen müssen. Aber gut,
dass das ließ sich ja teilweise echt nicht machen, weil die Sachen wurden ja hintereinander weg ausgestrahlt. Ja. Und wenn du nicht zu Hause warst, du bist ja schon froh gewesen, wenn dieser Rekorder überhaupt von alleine angesprungen ist.
Das war noch vor Showview, ne? Wer sich noch erinnert.
Ja, furchtbar. Und irgendwann später hatte ich dann die Möglichkeit, von einer Kassette auf die andere zu überspielen, was natürlich an der Qualität nicht gerade was verbessert, ne? Und dann habe ich Folgen hin und her gespielt, um die Reihenfolge, also um die Serien zu trennen. Alter, ist unfassbar.
Ich bin da komplett bei dir. Ich habe wirklich schränkeweise voll mit, ich habe wahrscheinlich 600-700 Kassetten gehabt, die ich alle über Jahre aufgenommen habe, in der Illusion, Videokassetten, das ist das Modul der Zukunft. Das werde ich noch in 20 Jahren haben. Die sind alle seit, ich glaube, vor 3 Umzügen in Müll gegangen. Weißt du, also und es war dann irgendwann vorbei, aber bei mir war es tatsächlich schon so Ende der 90er oder so, so 97, 98, ungefähr in dem Dreh war es da vorbei mit VHS-Aufnahmen und so, aber es ist trotzdem, das war trotzdem, irgendwie finde ich das sehr cool, dass du das alles so schon so komplett hattest und so, das hat natürlich auch wirklich...
TOS und TNG bis auf die 2 genannten Folgen und bei Enterprise, DS9, Voyager habe ich dann irgendwann aufgegeben, ich habe es nicht hinbekommen, es war einfach zu viel.
Das ist dann auch ein bisschen irgendwann auch aus der Zeit der Aufnahmen so ein bisschen raus. Dann hat der DVD seinen Siegeszug angetreten und wir konnten viel Geld in die Discs werfen. Ne?
Oh ja. Ich war bei diesem ersten Kaufrausch nicht dabei, aber ich weiß, Freunde haben sich verschuldet, um diese DVDs, um diese Brotboxen zu kaufen damals. Ja. Unfassbar.
Frag dich mal die ersten Blu-ray-Boxen von TNG, von der Neuauflage. Die waren unfassbar teuer, diese Staffelboxen am Anfang. Ne? Und kaum haben sie alle rausgebracht, kamst du auf Komplettboxen, die ungefähr so teuer waren wie vorher eine Box und so halt. Ne?
Ja, sie haben natürlich es darüber auch finanziert. Also ich meine, jetzt zum Beispiel bei Doctor Who erleben wir das Gleiche. Ne? Also mit den Einzelepisoden, die Mediabooks von Pandastorm und Polyband, die sind ja auch entsprechend teuer, aber. Ja, die Synchronisation muss halt irgendwie reinkommen und dafür sind die Mediabooks eben da, ne?
Ja, das ist auch, ich verstehe das ja auch und so, aber es ist schon irgendwie sehr krass, also wenn du da diesen Preisverfall dann halt auch gesehen hast.
Ja, also auf jeden Fall.
Ich habe das auch überwiegend auf DVD hier noch tatsächlich stehen und ansonsten, ich bin auch so ein kompletter Streamer geworden halt, ne? Also ich hab meinen Netflix-Account und da habe ich ja im Prinzip zumindest die Serien alle drin, bis auf Picard, wo es jetzt schon wieder anfing. Jetzt mittlerweile bin ich fast froh drüber. Aber es ist trotzdem, weißt du noch, als du zu Deep Space Nine damals geguckt hast, war das ein Kulturschock für dich dann als Fan?
Nein. Es gefiel mir total gut. Also ich finde es jetzt spannend. Aktuell hatte ich auch gerade wieder so ein paar Unterhaltungen mit Leuten. Was ist Science-Fiction für dich oder was ist es für mich? Und kann DS9 da mithalten? Ist DS9 Science-Fiction? Also viele Folgen werden von manchen Leuten als solches nicht gesehen, beziehungsweise sagen, es ist zu soapig, aber für mich gar nicht. Also ich finde die Serie klasse.
Ja, da ist es auch das teile ich komplett mit dir. Also wenn so unter ein bisschen objektiven Gesichtspunkten finde ich, dass sie eigentlich die beste Star Trek-Serie ist. Und dabei ist sie eigentlich auch so ein bisschen sehr anders, als was Star Trek eigentlich so ausmacht halt. Ne? Und dann doch wieder nicht halt. Ne? Klar ist TNG immer die große Liebe halt, ne? Das ist so wie die erste, weißt du, die erste Freundin halt, so, so ein bisschen, aber sie wird immer die Nummer eins bleiben, aber also objektiv, wenn du mich jetzt quasi sagst, hey, du musst dich jetzt für eine entscheiden, und dann wäre es wahrscheinlich von den Charakteren und der Geschichte und wie es sich entwickelt hat und den fantastischen Nebenfiguren, wäre es tatsächlich Deep Space Nine auch bei mir. Und ich habe da immer so, es wird ja immer so dieser Vergleich gemacht, weil man sagt, ja, so aktuelles Star Trek hier, Discovery and Picard und so, das ist ja alles nicht mehr so, ihr seid ja nur, weil es nicht mehr so ist wie früher und so, und aber ja auch schon Deep Space Nine war ja auch sicher ein Kulturschock für Leute, oder also ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, aber für Leute, die dann halt nur Kirk und Picard dann kannten, ne, da war es schon so ein bisschen. Ne?
Mit jeder Serie war das, ne? Also ich kann mich noch erinnern, als ich dann anfing, hier online zu gehen und mich in ein Forum reingefressen hatte und jeden Tag da philosophiert mit Leuten, ganze Romane schrieb, also nur, also nicht kein Fanfiction, sondern tatsächlich einfach, Meta-Betrachtung, Folgendiskussion und den kleinsten Krümel doch fünfmal umdrehen. Da gab es Leute, die waren halt wirklich TOS aufgewachsene Fans, und die haben gesagt, nee, also TNG geht für mich gar nicht. Und ich dachte, hä, was habt ihr für Probleme? Und das hat, glaube ich, jede Serie hervorgebracht, ne? Und ich habe ja tatsächlich dann hautnah den Beginn von Enterprise miterlebt. Und ich gucke jetzt gerade seit sehr, sehr langer Zeit Enterprise. Und das gefällt mir verflucht gut. Ja, oh, das ist wirklich krass.
Ich teile das auch. Auch da sind wir uns total einig. Ich glaube, wir könnten gut einen Filmabend zusammen machen. nein, auch das. Ich habe bei mir, ich bin damals ein bisschen ausgestiegen, als Enterprise lief. Das war dann so meine
ich Zeit, auch.
Wo ich mich dann nicht mehr so, da waren Mädchen nicht mehr, nein, aber nicht mehr doof. Nein, aber ich habe mich da nicht mehr so für, so sehr ein paar Jahre für interessiert und habe dann Enterprise außer dem Piloten, danach bin ich schnell wieder raus, weil ich fand damals dieses, hey, Star Trek ist dahingehend, wo keiner zuvor gewesen ist und nicht alles dieses vor Kirk, wer wusste denn, dass es mal anders wird, ne? Dass man dieses, vor Kirk, das macht doch gar keinen Sinn, das soll doch in die Zukunft gehen halt, ne? Und da bin ich halt ausgestiegen, aber als ich dann vor 10 Jahren oder so die Serie das erste Mal gesehen habe und auch jetzt gucke ich die mir immer mal wieder gerne an, weil ich mag das total, weil die den Kanon auch ernst nehmen und auch, gut, die Charaktere sind schon deutlich schwächer, ne? Also die bleiben weniger in Erinnerung als in den anderen Star Trek Serien, ne? Also außer jetzt vielleicht hier T'Pol und Archer und Trip und so, aber danach wird schon dünner und ich fand auch den Phlox nie so toll und so wie die davor halt, aber so die Serie hat halt einen gewissen Style und nimmt halt den Kanon und das alles auch noch ernst. Ne? Und es wirkt halt, also, ist die modernste der Serien, die aber immer noch das auch viel von dem beinhaltet, was wir vorher an Star Trek geliebt haben. Und dieser Forscher-Spirit ist halt sehr stark in der Serie. Ne?
Total, ja. Also ich liebe echt nahezu jeden Aspekt, was mich nur gerade so ein bisschen sehr nervt, ist die Darstellung von Frauen. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, aber gut.
Bei Archers Enterprise?
Meinst du jetzt, oder? Ja, also ich meine, welche Frauen haben wir denn? Also im Maincast haben wir nur T'Pol und Hoshi. Hoshi ist so ein bisschen das kleine Licht, das auch mal was sagen darf, ne? Ja. Sitzt so an der Kommunikations-Uhura-Taste sozusagen. Ja, und T'Pol ist nur dazu da, um was Schönes anzugucken, oder? Also ich meine, abgesehen davon, dass Hoshi das auch bedient. Aber diese Dekontaminations-Gel-Einreibeszenen sind schon sehr präsent, ne? Und das sind nicht die einzigen. Also da gibt es so einiges, wo ich mir denke, aha, wieso sitzen die da jetzt halbnackt in, keine Ahnung, werden von den Füßen in Großaufnahme nach oben gefilmt und so Geschichten. Also schwierig.
Ne? Kennst du dieses Bild, wo T'Pol quasi Archer einreibt und Archer den Hund?
Ja.
Das, weißt du, das, der Mann kennt die Prioritäten. Weißt du, das Tier geht vor. Weißt du? Ja, du hast aber recht. Also bei ihr war es schon, gut, seien wir mal ehrlich, Seven of Nine ist auch in diese Richtung, aber nicht ganz so stark, wie es bei T'Pol war, weil das finde ich auch. Also T'Pol hat halt schon, die ist schon sehr bewusst so ausgewählt worden und auch wird auch so inszeniert. Ich meine, in der dritten Staffel, war es nicht in der dritten Staffel von Archer's Enterprise, Trip diese Einschlafprobleme hatte und sie musste dann immer diese Massagen bei ihm machen. Mhm. Also bitte, oder?
Ja.
Da frage ich auch den ersten Offizier. Weißt du? Ich meine.
Naja, gut, da ging es halt um diese um diese vulkanische Technik.
Ja, aber da ist doch auch keiner zu Riker gegangen und hat gesagt, ey Riker, Geordi schläft im Moment schlecht. Würdest du ihm vielleicht mal nach einem harten Tag im Maschinenraum mal den Nacken massieren? Also, oder?
Ja, naja. Ich sag ja, also manche Sachen sind so ein bisschen, na, kann ich schwer verstehen, aber ansonsten, also das Set, die Ausstattung, wie du sagst, die Liebe zum Kanon, wobei ja. Ihnen das damals sehr abgesprochen wurde. Ich kann mich noch erinnern, was so geschrieben wurde. Und ich habe mich dann da so sehr von zurückgezogen. Ich wollte mich gar nicht so drauf einlassen. Ich hatte keine richtigen Kapazitäten dafür. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Auf jeden Fall, aber war es natürlich auch die Zeit, wo bei vielen so, ich sag mal, die Luft raus war. Ja. Es ging so mit dem Interesse so runter. Wir waren so übersättigt, will ich mal sagen. Ich weiß nicht. Ja.
Ja, 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 total. Die Zeit war um. Einfach. Weißt du, die Zeit war vorbei. Die hatten 18 gute Jahre, aber dann war es halt auch zu viel. Immer zwei Serien oder zumindest eine Serie parallel, die Kinofilme. Ne? Hast du die eigentlich mitgemacht? Warst du in den 90ern dann in den Kinofilmen?
Im Kino war ich in den 90ern nicht, nee. Da hätte ich, da war ich noch ein bisschen jung und so und dann, keine Ahnung, da wusste ich gar nicht, dass es die Kinofilme gibt, ehrlich gesagt. Habe ich nicht mitbekommen, nee. Später dann erst.
Okay. Und Kinoreihe, ist das für dich ein Unterschied? Also Filme versus Serien? Na, also ist es okay? Naja, oder?
Ich bevorzuge auf jeden Fall die Serien. Ja, die Kinofilme standen für mich immer so ein bisschen in so einem extra Licht und ja, teilweise ein bisschen schwierig zu greifen oder so. Also jeder bedient halt so sein Ding. Also mittlerweile habe ich den ersten Film sehr lieben gelernt. Ich kann verstehen, warum viele den zweiten so lieben. Ich finde ihn nicht schlecht. Also ich würde ihn aber jetzt nicht so hoch preisen. Der dritte, ja. Der vierte, ja. Also über den vierten habe ich mich zu meiner Hochzeit extrem aufgeregt. Also dieses Prinzip, fliegt mal in die Vergangenheit, verändert Dinge, bring eine aus der Vergangenheit mit und noch zwei Wale. Ne? Also wenn man dann an so eine Folge denkt wie City on the Edge of Forever, ja. Griff in die Geschichte. Da muss Edith Keeler sterben, damit Hitler den Krieg nicht gewinnt. Aber wir nehmen einfach mal in der Vergangenheit dies und jenes mit und verändern ein paar Dinge. Ich habe mich so aufgeregt, aber da war ich halt wirklich sehr nitpickig. Ja.
Der Satz war super. Bring mal eine mit und noch zwei Wale.
Achso.
Ja, und ich glaube, das haben die Kollegen von Trek am Dienstag, glaube ich, auch sehr gut ausgeführt, dass es ja eigentlich sinnvoller gewesen wäre, wenn sie irgendwie in der Zeit irgendwas bewirkt hätten, dass man doch mal darüber nachdenkt, dass das vielleicht keine geile Idee ist, diese Tiere auszurotten. Halt, anstatt sich zwei mitzunehmen, die dann eh nicht reichen für eine Population, halt, ne? Und was machen wir denn, wenn die Sonde wiederkommt?
Ne? Naja, heute kann ich auch mit den Film lachen.
Ja,
ne? Also,
absolut.
Nimoy hat da tolle Arbeit geleistet.
Ja, die Filme sind so ein bisschen, sind immer so ein bisschen Beiwerk, muss ich sagen. Ich
ja,
glaube, da auch
ja,
wie
ja.
du die Serie gehen. Da ist Star Trek am besten als Serie. Aber man darf auch nicht vergessen, es sind immerhin 13 Filme und du machst nicht mal 13 Filme, wenn das nicht irgendwo auch funktioniert. Das hat ja
natürlich.
Selbst Star Wars im Moment noch nicht, ich glaube 13 haben sie, oder? Wenn dann gerade mal knapp und so und nicht. Und die sind ja eigentlich eine Kinoreihe und es gibt einfach sehr, sehr viel Gute. Also und da bin ich tatsächlich ein bisschen mit dem allgemeinen Kanon. 2, 4, 6 finde ich total großartig. Das unentdeckte Land finde ich toll. Ich mag auch Generations. War mein erster Kinofilm, mein erster Star Trek Film im Kino. Das hat da eine gewisse Verklärung auch und halt dieses Kirk und Picard Ding.
Auch mein erster Star Trek Film, ja.
First Contact ist super. Der Aufstand habe ich immer so meine Probleme mit gehabt, aber eigentlich ist es tatsächlich der letzte sehr fernsehmäßige Star Trek Kinofilm gewesen. Nemesis hat wirklich seine Probleme und dann, ich muss auch sagen, ich komme mit der Abrahams-Reihe klar. Weißt du, ich komme damit tatsächlich irgendwie klar. Das hat mir weniger, also da habe ich halt akzeptiert, hat mich unterhalten und das ist dann halt Popcorn-Kino halt gewesen.
Ja, es ist Popcorn-Kino. Sie sind da, um mal eben zu unterhalten.
Genau.
Mainstream-Unterhaltung. Man darf es nicht zu ernst nehmen, ne? Das ist mein Problem gewesen beim ersten Film. Ich saß da im Kino und ich dachte, was? Und ich habe dann irgendwann gedacht, oh mein Gott, Leute, ihr müsst es doch, die Zeitlinie, hallo? Und dann irgendwann lief der Abspann. Ich dachte, das kann nicht sein. Die haben die Zeitlinie so gelassen, das kann doch nicht sein. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird wieder in Ordnung gebracht. Oh Gott, und dann habe ich im zweiten Kinofilm drin gesessen und keiner wollte in der Zwischenzeit, zwischen 1 und 2, mit mir drüber reden, dass ich da ein Problem sehe, dass jetzt die Zeitlinie kaputt ist. Weil jetzt mal ganz ernsthaft, ja, zu glauben, es entsteht eine parallele Zeitlinie. Ja, Picard hat uns das jetzt in den Kanon bestätigt, aber...
Abrahams Track, oder?
Ja, genau,
ja,
JJ.
Okay, also
genau,
der Kelvin-Zeitlinie, okay.
Ja, genau. Ja. Zu glauben, dass die Kelvin-Zeitlinie eine parallele Zeitlinie ist und alles, was wir bis dato kannten, nicht gelöscht ist, ist Leugnung, meiner Meinung nach, gewesen. Ja, jetzt haben wir es verbrieft. Das Franchise möchte nicht, dass man denkt, die Vergangenheit, also ne, alles wurde umgeschrieben, aber theoretisch hat uns Star Trek und Science Fiction generell immer gelehrt, dass wenn du in die Vergangenheit gehst und etwas änderst, dann ist es geändert. Und es passiert keine parallele Zeitlinie, damit das Fanherz zufrieden bleibt. Also habe ich bis zum zweiten Kinofilm sehr gelitten, also bis zum zweiten JJ-Film. Mhm. Und habe dann da ernsthaft gesessen und gedacht, jetzt kommt's, jetzt wird die Zeitlinie repariert. Ganz schrecklich.
Ich glaube, das wäre ja das für den vierten Teil jetzt gewesen, wo sie George Kirk nochmal angedacht hätten bei Chris Hemsworth.
Ach, keine Ahnung, was sie da geplant haben.
Da wollten, ja, es heißt ja, George Kirk, Hemsworth, wollten sie sich natürlich holen, weil er halt jetzt ein Superstar ist und so. Und damit, das wäre dann irgendwie darauf hinaus gewesen, was wahrscheinlich die Zerstörung der Kelvin verhindert worden wäre. Und dann wäre die Zeitlinie wieder hergestellt. Das wäre irgendwie ein Abschluss dieser ganzen Sache gewesen. Wiederum aber auch ein schlechter, weil du im Prinzip damit wieder alles bedeutungslos gemacht hättest, was die davor gemacht hätten. irgendwie halt. Ja, ich muss sagen, ich fand das mit diesem... Es hat mir das tatsächlich einen Frieden gegeben, dass sie gesagt haben, hier Abspaltung, egal wie unsere Leben gelaufen wären, jetzt hier in dieser Geschichte, in diesem Teil, in diesem Zweig laufen sie anders, als sie sonst wären. Das war für mich total fein und ja, deshalb habe ich damit wahrscheinlich auch gut gelebt. Also ich habe das komplett, ja, ich habe da tatsächlich deshalb auch irgendwie nie ein Problem damit gehabt.
Okay, ja, bei diesem zweiten Film nur ganz kurz, ich habe da wirklich irgendwann nur noch hysterisch gelacht, ja. Ich habe ein paar Leuten den Kinobesuch echt ruiniert, weil ich mich mit jemand irgendwann nur noch darüber totlachen konnte, was da gerade passiert. Also ich habe dann schon gemutmaßt, der dritte Film ist dann auf der Suche nach Captain Kirk, ja. Und als er dann kam und ich dachte, oh, Achtung jetzt. Also ganz ehrlich, ich konnte das nicht so ernst nehmen.
Aber das haben die auch nicht. Ich glaube, die haben gesagt, hier, wie kommen wir denn da raus? Aber wie verärgern wir denn nicht das Fandom? Weil wir brauchen die Leute, aber wir wollen sie auch nicht verärgern, dass die uns kommen mit, das ist nicht Kanon. Ne? Und da, ich glaube, da war die Idee, also aus Sicht von, wir stecken hier viel Geld rein und das muss auch ganz, du weißt doch, sehr viel Geld macht sehr viel glücklich. Ne? Und dass die das einfach so als den Kompromiss gemacht haben. Ich glaube, das war schon ganz bewusst, dass sie gesagt haben, dann haben wir diese ganzen Diskussionen weg. Die,
natürlich.
Ich meine, aber, also, ganz ehrlich, an zwei Jahren regen wir uns alle auf wie die Kesselmeister. Dann am Ende wird der Kanon wieder halbwegs hergestellt und wir alle, ja, weißt du, ja, weil wir wollen unseren Kanon. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch das ist alles nur aus Geldgründen. Weißt du, also machen wir uns keine Illusion. Ne? Und ich will meinen Kanon und ich will es so. Nein, aber nee, aber ich kann dich da auch ein bisschen verstehen, aber ich hatte tatsächlich relativ früh meinen Frieden mit dieser Ära und fand es einfach schön, Star Trek für viel Geld mal im Kino zu sehen und also für sehr aufwendig. Es war halt auch unterhaltsam. Die Schauspieler, die Crew waren super gewählt für die Rollen. Das hat halt echt gepasst irgendwo. Und also fand ich gut, dieses Spock und Uhura-Ding war irgendwie so ein bisschen nicht, aber tatsächlich, ich finde es, was mich viel mehr am zweiten irritiert hat, ist immer noch dieses Mysterium, dass Cumberbatch Khan ist. Weißt du? Das war, ich weiß noch, ich wusste es ja auch vorher, dann sitze ich im Kino mit einem Kumpel und dann gibt es diese Szene, wo er dann so, weißt du, wo seine ganzen Gesichtsmuskeln ja fast sich so entgleiten und er sagt, dass er Khan ist und mein Kumpel, ich weiß noch, wie er sagt, ne, Ricardo Montalban ist Khan. Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen mehr geärgert.
Ne? Naja, das ist halt auch wieder dieses Ding, ne? Der große Name musste halt irgendwie da rein. Ja, also ich mag Cumberbatch, ja, aber in der Rolle hätte auch nicht sein müssen für mich.
Er hätte auch John Smith sein können, tatsächlich, so wie er es am Anfang war. Und das ist auch für mich, das weiß ich nicht. Der ganze Film ist da tatsächlich auch ein bisschen komisch, aber er ist tatsächlich kommerziell der erfolgreichste Star Trek-Film. Ne? Die 500 Millionen hatten nie davor und nie danach, na gut, da gab es noch Beyond, aber keiner mehr eingespielt halt. Ne? Das ist schon so gesehen am erfolgreichsten. Was ich aber faszinierend finde, ist, du hast es vorhin auch gesagt, dass du jetzt auch den ersten Teil, also Star Trek der Film, irgendwie zu schätzen weißt. Und ich höre das von irgendwie doch durchaus immer in der Podcast-Ophäre, dass das Leute sagen, dass der erste doch eigentlich ganz cool ist. Und ich versuche es immer mal wieder, aber ich finde ihn nach wie vor nicht geil. Ich finde ihn furchtbar langweilig. Also ich habe immer, da meine Meinung kann ich irgendwie nicht mehr ändern, was Star Trek der Film angeht irgendwie. Der hat mich verloren. Ja. Wie Weiland Kirk im Kino, Shatner, schlafe ich jedes Mal fast ein, wenn sie diesen langsamen Shot um die Enterprise machen und diese endlos langen Einflüge in Vija. Oh,
aber auch gerade dieser Shot um die Enterprise, der ist wunderschön, oder nicht? Sie sah nie schöner aus.
Ja, aber es dauert halt auch so lange. Nein, ich verstehe auch, warum er das macht.
Du sollst genießen.
Ja, ich weiß ja auch. Das soll ja auch, es macht ja auch Sinn, Scotty will dann Kirk sein Schiff in voller Pracht zeigen, wenn er dann quasi in Position ist. Und deshalb ja, dass er diesen Anflug so macht, wie er macht, verstehe ich auch. Aber es ist, also mich, wie gesagt, mir ist der Film, ich könnte den auch in einer 30-Minuten-Cut-Version sehen, weißt du?
Okay. Also, ja, es muss ja nicht jedem gefallen, aber gerade dieser Flug oder ja, das, ich sag mal, das liebevolle Betrachten der Enterprise, das hat vielleicht was, die Leute, die irgendwie auch ein Auge für Autos haben oder so, ja, die können das vielleicht gut verstehen.
Ach, das geht
also so ein schönes Auto oder so eine schöne Enterprise, die kann man sich doch angucken, ne?
Meinst du wie ich? Ich hatte Tränen in den Augen, als ich die Enterprise D in der Picard-Folge, als es anfing mit der Enterprise D, die nie schöner aussah, als sie da so durch den Bildschirm flog, da dachte ich auch so, Nein, ich kann das auch nachvollziehen. Ich fand es halt nur, dass wirklich, dass er war mir halt einfach zu lang und es ist mir zu wenig passiert und zu langweilig. Ich weiß, dass da viel drin steckt und so, aber mich kriegt er da halt wirklich nicht mehr. Also da bin ich auch tatsächlich eher Zorn des Khan-Typ als Star Trek der Film-Typ. Ne? Obwohl ich durch auch die ein oder andere Besprechung dieses Films tatsächlich auch einige Sachen sehr zu schätzen gelernt habe. Weißt du, was ich dich auch fragen wollte, hast du eine Idee, warum es so furchtbar unglaublich viele Star Trek Podcasts gibt? Das ist ja unfassbar, nicht nur die großen, und die sind auch alle wirklich toll, ich höre auch viele, ich könnte meinen Podcatcher komplett mit Star Trek Podcasts mittlerweile betreiben, und ich selber komme ja auch immer wieder auf das Thema zurück und sage ja auch gerne, man kann nie genug über Star Trek reden, ja, aber es ist ja schon absurd viel, und wenn du dann andere Sachen guckst, weißt du, Baywatch ist die größte, erfolgreichste Serie der Welt gewesen. Und ich könnte jetzt einen Baywatch-Podcast machen in Deutsch und ich wäre wahrscheinlich der Einzige für immer, der den macht halt. Aber Star Trek scheint tatsächlich Podcaster anzuziehen als Thema, oder?
Naja, es ist einfach so viel, ne? Man kann so viel drüber sprechen, also und vor allem finde ich faszinierend, dass es jeden ja auch aber viele Leute sehr unterschiedlich anspricht. Ne? Es spricht die Leute auf so unterschiedlichen Ebenen an und ich finde, die hört man jetzt erst langsam raus, wo Unzufriedenheit aufkommt mit der Serie oder mit dem Aspekt. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, ach guck an, so habe ich das noch nie betrachtet. Wahnsinn, wir lieben die gleichen Sachen und ich habe noch nie erfahren, dass du es aus einem anderen Grund liebst. Und ich glaube, über diese Leidenschaft und über das Ganze, was uns das Franchise gibt, will einfach jeder sprechen. Das Fandom ist einfach sehr, sehr groß, ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Aber es ist, ich finde es halt wirklich schon so auffällig und es kommen wirklich ständig neue dazu, weißt du? Das gibt es sonst in ganz ehrlich, Doctor Who ist ja auch ein gar nicht so kleines Franchise, ne? Und da gibt es einen.
Stimmt.
Den Who-Cast oder ich meine auch, ich mache ja auch Babylon 5 ist jetzt auch nicht mehr so präsent, aber auch da gibt es nur einen. Den Gauner. Und bei vielen anderen, für viele Serien, da habe ich mich letztens mit einem Kumpel unterhalten, auch so Serien, die jeder kennt und so, aber da gibt es keine Podcasts, nicht einen. Es gibt keinen MacGyver-Podcast oder keinen A-Team-Podcast oder weiß ich nicht, also zumindest weiß ich davon nichts, und zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum. Vielleicht gibt es das irgendwo, aber es ist schon auffällig, dass tatsächlich Star Trek so ein Thema ist, dass da wollen anscheinend wirklich sehr viele Leute sehr gern drüber reden. Das freut mich ja auch. Weißt du?
Ja, es spricht.
Trackcast, ne? Es fing ja mit dem Trackcast so ein bisschen an. Ne? Mhm. Und dann, das sind so viele schöne Meinungen mittlerweile. Das ist schon sehr, sehr toll.
Ne? Ja, es spricht halt wirklich so viele Leute so emotional an, dass man drüber reden will.
Ich mag auch sehr gerne die Mischung, wenn so jemand, der so sehr drin ist in dem Thema, mit jemandem quatscht, der so gar nicht drin ist. In dem Thema und der dann so Fragen stellt, wo wenn man so manchmal sich so überlegt, ja, Das ist schon nicht ganz unrecht, ne? Also eigentlich ist es schon ein bisschen blöd. Ich war mal mit einer Freundin in Batman wie Superman. Kennst du den Film? Also,
ja.
Also Batman gegen Superman halt, ne? Und ich bin da auch so ein Comic-Fan und kenne diese ganzen Filme aus und sie ist halt so gar nicht in dem Thema drin. Und wir saßen in deinem Kino und sie sagt halt so, ist das Batman? Ich sag, ja, ja. Also, das ist super. Ja, Superman kenne ich ja. Und Batman, was für Kräfte hat der denn? Ich sag, ja, keine. Er ist nur reich und er ist aber ein normaler Mensch. Ich sag, ja, das ist totaler Blödsinn, dass der sich mit Superman anlegt, oder? Ich so, und hinter mir sagt das Mädel zu ihrem Freund, ja, siehst du, habe ich dir auch gesagt. Und dann saß ich so und dachte so, sie hat ja eigentlich hat sie recht. Das ist wirklich totaler Blödsinn, ne? Man hat ja so die Fanbrille auf und kennt sich so alles und dann diskutiert man so mit Leuten, was? Picard gibt den Befehl Engage in der dritten Folge von Picard am Ende in einem Sonnensystem einen Warpsprung. Wie soll das denn gehen? Was? Er sagt aber der normale Mensch, was? Ist doch ein schöner Shot.
Ja. Ne? Ja, gut, aber ganz ehrlich, ich verstehe, was du meinst, dass es interessant ist, wenn man mit einem Nicht-Fan spricht, weil das neue Perspektiven eröffnen kann oder einen nochmal neu hinterfragt, was man mit der Fanbrille einfach so abnickt. Aber gerade bei dem Podcast schätze ich halt auch sehr, wenn sich Leute unterhalten, die es wissen. Und wo dann vielleicht ein Erstseher gegebenenfalls beim Hören denkt, was? Keine Ahnung, muss ich erstmal googeln oder höre ich, wenn ich es alles gesehen habe oder so. Mhm. Weil ich als jemand, die es halt kennt, will halt auch auf eine gewisse Tiefe gehen. Weißt du, und das kann man mit einem Erstseher eigentlich nicht. Mhm. Also zumindest meine Erfahrung.
Ja, nee, das stimmt auch schon. Also sehe ich auch so. Ich finde es nur auch so mal interessant. So, es zeigt halt die Dualität, die es oder die Vielfältigkeit, die es da mittlerweile gibt. Weißt du, es ist nicht immer nur jetzt, also ich sag mal so, wenn du jetzt, um nochmal auf die Kollegen zu kommen, hier Track am Dienstag oder auch Data sein Hals, das sind ja Leute, die auch, die das auch wirklich atmen, ne, die da wirklich viel Ahnung haben. Ne? Und und das mag ich genauso. Und da lerne ich, da erfahre ich auch fast in jeder Folge Dinge, die ich auch nicht wusste. Und das finde ich auch super. Aber ich finde es halt auch mal, es müssen nicht 100 Podcasts aus Vollprofis bestehen. Das meinte ich damit.
Ja, halt, ne?
Das
ja,
ist auf jeden auch mal Fall. Ganz interessant, so auch mal welche zu hören, wo du dann auch mal so andere Sichtweisen hast und wo du auch mal merkst, okay, die Person kennt sich damit nicht so aus und das wirft halt auch eine andere Diskussionsgrundlage an. Dafür gibt es halt so viele, glaube ich, auch ein Stück weit. Ne?
Ja. Ach, das ist ja das Schöne. Ja.
Ja, das ist schön, aber es ist halt wirklich auffällig, dass Star Trek tatsächlich, weißt du, die Podcaster wie die Motten um das Licht, weißt du, um den Warpsprung.
Weißt ja, das Fandom ist ja besonders. Wir haben jetzt auch die Ankündigung, dass es diese Pike-Serie geben wird. Also die lang ersehnte Serie. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass sie das tatsächlich dann jetzt auch machen. Aber naja, ich habe, als es anfing, als alle schrien, wir wollen unbedingt eine Pike-Serie, dachte ich, naja, ne? Also ich bin gespannt.
Weißt du, die haben dann da gestanden, hatten gerade so Lorca durchgestrichen und dann Pike drunter geschrieben, jetzt wollen wir eine Pike-Serie. Ja,
ja,
das
hat dich Wahnsinn.
Jetzt wirklich überrascht, dass sie das wollen?
Naja, jetzt auf den letzten Meter nicht mehr, dass sie es machen, aber also es gab Zeiten, letztes Jahr noch, wo ich dachte, na, das macht doch CBS jetzt nicht, das glaube ich nicht. Also, naja, ich habe gewartet, ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, das machen die niemals, aber naja, ich bin doch ein Stück weit überrascht, wie sie sich dann doch vom Fandom kriegen lassen. Beziehungsweise, naja, auch wichtig, dass sie reagieren. Also ganz ehrlich, ich denke, es ist wirklich sehr wichtig für die Zufriedenheit der großen Masse, der geldgebenden Masse. Von daher natürlich ein guter Schritt. Jetzt sind wir dann gespannt, wie es wird. Aber was ich gerade sagen wollte, ich fand es interessant, dieses Video, natürlich haben sie sich das gut ausgedacht, was sie da sagen, aber Anson Mount sagt ja halt in diesem Verkündungsvideo, dass er von keinem anderen Fandom oder von keiner anderen Fanbase so eine Liebe erfahren hat. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir sind einfach emotional wahnsinnig stark da drin. Und wenn du sagst, wo ist der MacGyver-Podcast, wo ist der Baywatch-Podcast, greift das Leute emotional so stark? Ich glaube nämlich nicht. Es gibt bestimmt Fans, die das total rauf und runter gucken und immer wieder einen Rewatch einlegen und sich mit Leuten drüber unterhalten. Aber das ist die Minderheit. Die meisten gucken das mal, finden es ganz nett. Und das war es dann auch. Aber diese Emotionen, die es bei uns auslöst, also Star Trek, die bei uns Fans das auslöst. Ich glaube, die sind halt wirklich sehr, sehr besonders.
Ja,
das, und das führt so, natürlich zu so, naja, zu so einer Reaktion von CBS, wie jetzt tatsächlich diese Serie zu produzieren, aber eben auch dazu, dass Fans sagen, okay, wir müssen unbedingt alle darüber podcasten zum Beispiel. Ja. Jeder hat eine Meinung und will sie äußern.
Ja, ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Serie habe ich wirklich Bock, weil ich bin bisher immer schlecht gefahren, wenn ich große Vorfreude auf etwas hatte und noch nichts wusste. Das ist am Ende immer gegen mich verwendet worden. Nein, aber ich bin einfach froh, Anson Mount nochmal zu sehen. Ich habe es an einer anderen Stelle schon gesagt, dass ich einfach ihn, für mich war er das Highlight in der zweiten Discovery-Staffel. Und ich finde einfach, der hat die Rolle großartig gespielt und ich habe Bock auf diese Crew, auf Number One, auf Spock, auf er muss nur unbedingt wieder ein Bart tragen. Die müssen ihm unbedingt wieder ein Bart geben. Ich habe mich voll erschrocken, als ich ihn ohne Bart gesehen habe. Wir müssen ihm unbedingt ein Bart, das schreibe ich am besten Alex Kurtzmann nachher noch auf Twitter.
Mach das.
Hört er aufs Fandom. Ne? Könnt ihr bitte ihm ein Bart wiedergeben? Danke. Ihr könnt ja den nehmen, den Anson Mount im Moment trägt.
Aber ganz ehrlich, das sieht nicht verkehrt aus. Ich finde das gut. Anson Mount, steht das?
Ja, ich will das auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich kann dir nur eins sagen. Als heterosexueller Mann sage ich ganz ehrlich, er ist ein stattlicher, ansehnlicher Mann. Ja? Mhm. Und aber ich muss sagen, der ist wirklich grau geworden in dem einem Jahr Discovery. Ne?
Ja, wir wissen ja nicht, was er vorher gemacht hatte, ob da Farben im Spiel waren. Ne?
Ach, du meinst, dass er irgendwann gesagt hat, ach, ist auch egal. Ich habe das Drehbuch gelesen.
Was komm, lass rauswaschen.
Nee, ich bin so am Rumreißen, da kann ich nicht auch noch färben. Ne? Ja, das ist, ich habe gestern ein Video gepostet, der hat ja bei dem legendären Britney Spears Kinofilm Not a Girl, Not Yet a Woman, war ja das Love Interest von Britney Spears, da war er aber auch schon 27 und Gott sah der vor 20 Jahren jung aus.
Ja, Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn, aber ich habe echt Bock drauf, wir wissen ja noch nichts außer den Titel Strange New World. Was ich interessant finde ist, dass jetzt im Moment so viele schreiben auch auf Twitter, das impliziert ja, dass es sehr tossig wird und sehr viele eher Einzelepisoden werden. Warum? Ist es mehr
also
die Hoffnung?
Das, oder? Nee, das denke ich auch und es wurde tatsächlich ja auch so gesagt. Ne? Also hatte nicht Alex Kurtzman gesagt, sie denken in Richtung abgeschlossene Episoden, wollen nicht vernachlässigen, dass es eine Entwicklung bei den Charakteren geben kann. Und ich meine, er hätte sogar im Interview gesagt, betrachten wir uns Kirk, wie er eben in der schon erwähnten Folge City on the Edge of Forever, Edith Keeler hat sterben lassen und nächste Woche muss er wieder der Strahlemann sein. Mhm. Das ist nicht das erklärte Ziel. Also es darf da schon eine Entwicklung geben. Leute dürfen was emotional mitnehmen oder woran reifen. Aber Planet of the Week ist, glaube ich, gesetzt.
Okay. Das ist nicht noch Nein, finde ich gut. Finde ich gut. Vielleicht ist das, vielleicht hat
Ich glaube, das ist auch nötig.
Ja, absolut. Einmal das. Also ich habe auch nichts gegen Story Arc, aber er soll nicht des Story Arcs willen drin sein. Und wenn es halt nicht reicht für 13 Folgen, mein Gott, dann brecht halt ihn vorher ab. Na, also zieht es nicht unnötig in die Länge und macht keinen Story Arc um des Story Arcs willen. Oder vielleicht hat Alex Kurtzman ein Disney Plus Abo geschenkt bekommen zu Weihnachten, hat da den Mandalorian gesehen und gesagt, oh, das so. Das kann ich mir so vor,
dieser Star Trek im Star Trek Slack.
Weißt du? Im Star Trek Slack. Hier, Kurtzman, hier, Ronald D. Moore zugefügt, Ira Steven Beer zugefügt. Gesagt, so Jungs, folgendes. Wir bringen die Band wieder zusammen. Ich habe dieses Mandalorian gesehen. Und ich glaube, wir machen Einzelepisoden, aber wir machen schon so ein bisschen ein verbindendes Element und eine weitergehende Geschichte, die so im Hintergrund organisch mitschwingt, aber so, dass es trotzdem auch viele starke Einzelepisoden gibt, die wir als Werbung nutzen können, weil man sagen kann, guck dir mal die Folge an, guck dir mal die Folge an. Wie, Ronald D. Moore hat den Slack verlassen, Ira Steven Beer hat den Slack verlassen, was ist denn? Rick Berman hat den Slack verlassen, hast du gesagt, ah, oh. Naja, dann mach ich es halt mit der alten Crew.
Das wäre aber was, wenn die wieder dabei wären, oder? Stell dir das mal vor.
Ja, das kriegen sie nicht hin, aber. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es ja auch Fernsehmacher von. Du, ganz ehrlich, ich habe jetzt bei Mandalorian tatsächlich gedacht, vielleicht reicht es auch einfach nur, einen richtig geilen Showrunner zu haben, der einfach weiß, wie man es macht. Weißt du, der einfach erfolgreiche Filme und Serien schon, also zumindest Filme schon gemacht hat und sich in anderen Franchise bewiesen hat, um sowas zu machen. Vielleicht. Weißt du, was haben wir alle bei Picard in diesen Chabon gesetzt? Ne? Haben gesagt, oh Mensch, der Typ hat ein Buch geschrieben. Der hat ein Buch geschrieben. Der muss uns doch eine wunderbare Star Trek-Serie bringen. Der hat ein Buch geschrieben, ja. Leute, so richtig.
Er
so
war aber noch. Ja, ne? Er war noch nicht Showrunner und das hat man leider gemerkt, ja.
Vielleicht ist so jemand, der einfach weiß, wie es geht. Weißt du, vielleicht muss man sagen, weiß ich nicht, Vince Gillian, hier, du hast hier Breaking Bad und dieses Better Call Saul gemacht, ja, du kannst es ja anscheinend herzuwahren, nächstes Jahr was vor. Weißt du, sowas in der Art. Vielleicht muss man tatsächlich jemanden holen, der wirklich von der Materie auch Ahnung hat und so halt. So ein bisschen. Ich weiß es nicht. Natürlich spinne ich mir auch immer rum, dass ich sage, ey, so ein Ronnie D. Moore Galactica gemacht hat, hey, gib dem Mann nochmal einen Job und so halt. Ne? Aber ich weiß auch nicht, oder auch Ira Stephen Beer, ich weiß es nicht, ob das heute auch noch so funktioniert. Keine Ahnung. Die haben sich natürlich auch weiterentwickelt, aber ich weiß es nicht. Aber ich hoffe einfach, dass sie bisschen was daraus gelernt haben, bisschen was aus der Kritik gelernt haben und sie scheinen ja wirklich zu hören, so ein bisschen zumindest. Also ich glaube, dass das Discovery, was Discovery jetzt macht, glaube ich, ist schon, weil sie sehr stark auf das gehört haben, was die Leute gesagt haben. Haut ab. Nein. Hm. Haut ab. Springt doch 1000 Jahre in die Zukunft.
Nein. 930.
Ja, scheint das auf Twitter einer Kürzmann geschrieben. Springt doch 1000 Jahre in die Zukunft. Wow.
Ja. Ja, sie wollten es ja vorher eigentlich. Naja, gut, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Es ist schwierig. Also einerseits wollen viele und ich auch ein Stück weit, dass es eher so läuft wie früher. Andererseits wollen wir die Sachen von früher aber jetzt auch so 1:1 nicht mehr sehen. Es gibt auch genug Leute, die sagen, wow, das Pacing von früher, mein Gott, da gehst du noch einen Kaffee zwischendrin kochen, kommst wieder, hast nichts verpasst. Ne? Also ich denke mir manchmal, und da nehme ich mich nicht aus und ich bin da lange nicht zu einem Ergebnis gekommen, ich frage mich, was wollen wir? Was will ich denn eigentlich? Ich bin mir da manchmal nicht sicher, ja. Mhm. Und jetzt, glaube ich, versuchen sie die Sache jetzt so ein bisschen zu trennen, ne? Eher eine klassische Serie anzulegen und zu sagen, die Leute, die jetzt mit Discovery nicht können oder Picard schrecklich fanden, warum auch immer, die sollen doch jetzt gucken, ob sie vielleicht die anderen Serien gucken können, ne? Also eine Splittung des Fandoms. Des Fandoms.
Sie splitten uns durch verschiedene Angebote quasi. Und sagen, dass für jeden was dabei ist.
Ja, ich glaube, also das planen sie tatsächlich, ne? Auch die angedachte Kinderserie, dann die Comedy-Serie und so.
Ja, aber
das ist ja tatsächlich ist diese Denkweise.
Ja, aber was ist es? Es gibt ja immer noch die Section 31-Serie, auf die ich am wenigsten Bock habe, aber die ja irgendwie kommen soll. Die ist ja immer noch ein Thema, ne?
Von der hört man aber denkbar wenig. Ja, ich bin auch überrascht, ne? Wie wenig, ja.
Mhm. Ja. Also eine Serie, die jetzt erst bestellt ist, da gibt es jetzt schon tatsächlich mehr als von der Serie, die irgendwie ja gefühlt dieses Jahr, ne?
Naja, ja, aber weil sie wissen, dass sie jetzt mit der Pike-Serie oder also mit Strange New Worlds einfach die Fans, die unzufrieden sind, abgreifen können. Darum aber geht es, glaube ich, ne?
Aber haben wir das nicht auch bei Picard gesagt?
Das ist der Plan. Ich sage nicht, dass er aufgeht. Warte doch mal ab.
Okay, gut. Okay, du hast recht gesagt. Nee, Leute, ich kann mir das in diesem Slack von Kurtzman, ist wahrscheinlich der eine Thread. So, Leute, der Thread vom letzten Jahr hieß, das kann unmöglich schief gehen. Jetzt habe ich einen neuen aufgemacht, der heißt, das kann unmöglich nochmal schief gehen. Und da haben wir jetzt da habe ich Anson Mounts dazugefügt, Rebecca Romijn habe ich dazugefügt. So stelle ich mir das echt vor, dass das so läuft. Hat einer Zeit, nee, ist rausgegangen. Oh, nein. Und, Ethan ja, aber, Peck.
Ethan Peck, was, genau. Was sagst du denn?
Ethan Peck kam ich ihm nicht, ja?
Ja, genau. Was sagst du denn zu der Information, Information, schwebende Information, dass sie Kirk haben vorsprechen lassen? Also hier, wie heißt er nochmal?
Auch aus Mandalorian. Ja,
das ist der Sohn von der Lumette, ne? Die hat bei Discovery und bei Picard mitgearbeitet in Regie auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat die mitgeschrieben, meine ich.
Okay, und das ist,
Achtung, ja, das ist ihr Sohn.
Echter Sohn.
Ja, ich glaube ja. Und, jetzt habe ich überlegt, wozu brauchen die eigentlich Kirk? Also wozu Kirk, wollen die Kirk?
Weil Kirk wie Picard der Joker ist, im Prinzip. Im Zweifelsfall
nicht zu Kirk. Oder Pike Picard ist doch schon der Joker.
Ja, aber das
in Strange New Worlds ist Pike.
Also jetzt mal ohne Witz. Ich sage dir eins, ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir diese Serie sehen, ohne dass wir auf einen jungen Jim stoßen. Glaube ich nicht. Und wie viele waren denn schon von der Crew von Kirk unter Pike? Also, ich meine, Scotty zum Beispiel auch. Ne? Der hatte doch, es gibt doch irgendwann hat er doch mal gesagt, dass er auch unter Pike gedient hat.
Ne? Also das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber Fall
noch ein Kirk. Ich sage dir eins, wir sehen den Großteil von einer neu gecasteten Crew. Was dann zu einer neu gecasteten Sing, oh Gottes Willen. Aber auch das kann ich nicht ausschließen. Aber ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.
Ja, aber also ganz ehrlich, auf dem Schiff hat der junge Kirk meiner Meinung nach nichts zu suchen, denn die haben das Schiff übergeben. Ja,
ja, ja.
Da gab es nur eine Schiffsübergabe. Also so viel wissen wir von TOS zumindest. Und wenn sie den Kanon nicht wieder quetschen wollen und in ein Konzept drücken, dass es jedem Schmerz, der zuguckt, dann werden sie sich auch dran halten. Also habe ich jetzt überlegt, na gut, okay, wo könnte man dann, könnte man parallel Kirk irgendwo anders sehen? Ist er auf irgendeiner, ist er noch in Ausbildung und oder gerade irgendwo Lieutenant Schlag mich tot und die begegnen dem und man sieht ihn auf dem Screen und sagt, oh, guck mal, da ist ja der Kirk.
Ja,
keine Ahnung, sowas, also
Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir echt vorstellen. Aber ich kann mir alles mittlerweile vorstellen. Ich kann mir auch, mal ehrlich, spinnen wir auch mal rum, dass diese Serie ein Erfolg wird und einige Jahre läuft und so. Und glaubst du tatsächlich, dass die endet mit Pike im Rollstuhl? Also,
das passiert.
Ist das unausweichlich?
Na, ich denke, dass sie enden kann mit der Schiffsübergabe an Kirk. Da ist ja sein Unfall noch lange nicht passiert, ne? Also der passiert ja erst Jahre später.
Stimmt, der auf dem Akademieschiff irgendwie, ne? Wahrscheinlich. Aber dafür würden sie jetzt keinen casten, für das. Und der Typ ist sehr jung, der Typ ist in den frühen 20ern, der Schauspieler. Also das glaube ich nicht, dass die ihn jetzt für eine, du meinst, dass die jetzt irgendwie nur eine Miniserie mit einer Staffel planen und dann so einen Kirk übernehmen quasi.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das ist ja eh die Frage, wie viel machen die? Wie viel gibt das? Wie viel drehen die? Keine Ahnung.
Also das können wir alles nicht beantworten. Also bei Discovery ist ja die rechnen ja momentan noch im Homeoffice an den Effekten rum. Und die nehmen wahrscheinlich die Copy-and-Paste-Flotte, die sie beim Picard-Finale genommen haben, die nehmen die jetzt nochmal und sagen, hey, das war noch auf dem Server, im Slack, Alex Kurtzman.
Mehr ist nicht mehr, es reicht auch weniger.
Warum sind es, ich muss nur ganz kurz, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, wir spoilern natürlich, aber warum mussten 218 romulanische Schiffe geschickt werden, um eine Kolonie von 20, 30 Leuten zu zerstören? Und warum musste eine gigantische Flotte, die warum?
Warum? Nee, man versteht es nicht. Man versteht es echt nicht.
Früher hat noch ein Warbird gereicht. Mensch, und heute brauchen sie 218 Schiffe. Und die große Frage ist, Commodore Ho, ne? Commodore Ho, hat sie ihren Resturlaub ausbezahlt bekommen, die sie noch hatte? ist sie im Anspruch von ihrem Job bei der Sternenflotte? Ist der Resturlaub verfallen oder konnte sie die Tage mitnehmen? Weißt du? Und weißt du, was ich meine? Das war alles egal. Das war alles völlig egal
und so. Das hat man uns halt nicht gezeigt. Ne? Also ganz am Ende wird ja dann im Nebensatz erklärt, dass da wohl einige Zeit vergangen ist und man aufgeräumt hat mit dem und jenem und so. Aber man sieht es halt nicht. Ne? Man sieht halt immer nur das Ergebnis.
Ja, und dann
auch nur bruchstückhaft.
Bei der Sparbrücke von Riker, also im Hintergrund noch einen Typen gesehen, der gesagt hat, und 5 Jahre später? Nein, aber ja, also ich kann es ja auch, ich weiß es nicht. Also ich denke, dass die auch so ein bisschen von Staffel zu Staffel planen. Wie sollen sie es auch sonst machen? Gucken, wie es ankommt. Bei Picard ist ja eine zweite Staffel bestellt. Discovery soll ja eine vierte Staffel bekommen. Wenn wir jetzt mal von Strange New World wird jetzt erstmal natürlich eine Staffel haben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ja noch diese Section 31-Serie geben wird und neben der, wie ich immer noch glaube, besten Star Trek-Serie Lower Decks soll ja noch
eine zweite. Ja, das denke ich auch.
Soll ja noch, weil die hat keiner auf dem Schirm, weißt du? Und dann soll ja noch eine weitere kommen. Ich glaube, so eine Comedy-esque Zeichentrickserie.
Ne? Na, Lower Decks ist die Comedy-Serie und dann wird es noch eine Kinderserie die auf Nickelodeon laufen soll, das angeblich Prodigy heißen soll.
Wenn das so ist, dann reden wir über 6 parallel laufende Star Trek-Serien. Also das, was es vorher nicht mal in der Gänze der Zeit gab.
Naja, ne? Parallel ist relativ, ne? Also ich glaube, dass das schon aber nacheinander.
Ja. Ja, also das immer, also es ist tatsächlich, Kurtzman hat es ja gesagt, sein Ziel ist, dass immer Star Trek läuft. Ne? Also dass du quasi, drei Monate das, dann drei Monate das, dann drei Monate das. Einerseits ist es auch sowas wie das zweite goldene Zeitalter, so ein bisschen, aber es fühlt sich nicht so an.
Ne? Ja, wobei, also apropos noch ganz kurz, um das abzuschließen, er hatte auch mal Anfang des Jahres, also Kurtzman, meine ich, wäre es gewesen, oder war es Goldsman? Ah, ich weiß es nicht mehr. Einer sagte, es soll noch eine Serie kommen mit Realschauspielern, aber da ist noch überhaupt nichts klar, ob die kommt und was das sein soll.
Was ist eigentlich aus Niklas Meyer geworden? Was wurde aus Niklas Meyer, der meine Kahn-Miniserie machen sollte? Habe ich mich letztens gefragt, weil zu der Zeit, als der gute Brian Fuller ja noch als Master von Discovery war, bevor sie ihn gekoffert hatten, oder er gegangen wurde, war ja noch die Rede von, dass Niklas Meyer viel macht und Niklas Meyer auch eine Kahn-Miniserie macht, aber die scheint auch momentan, da hört man auch nichts mehr von.
Ja, oder seit Jahren immer wieder aufkommt, ob es eine Akademieserie geben könnte, ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Naja,
vielleicht also kassen sie deswegen Kirk. Für die Akademieserie.
Oder dass sie mit ihm auch eine Serie in irgendeiner Form machen. Sein langer Weg, der am Ende dann die Jahre beleuchtet, wieso er in so der jüngste Captain der Sternenflotte wurde.
Weißt du, oder? Und dann endet die Pike-Serie mit der Schiffsübergabe. Ja.
Mit der Schiffsübergabe, ja. Es gibt dann eine Crossover-Folge.
Vor allem drücke ich. Ja, genau. Vor allem drücke ich jetzt die Daumen, dass es mit Picard klappen kann. Also ich meine, Patrick Stewart, ne, toi toi toi, ich wünsche ihm ein gesundes, langes Leben, aber ne, es zieht sich ja jetzt alles auch noch, was die Produktion betrifft. Ich bin gespannt, ob sie das so durchziehen können, wie angedacht.
Ja, ich gucke immer schon jeden Tag, ob er weiter, er liest ja im Moment auf
Twitter. Ist so nett.
Tag. Ja, so nette, und ich gucke jeden Tag, ob ein neues Video da ist. Ich auch, möge er ewig leben. Weißt du?
Ja, er hatte jetzt Jonathan Frakes da, ne? Frakes hat einen so nett vorgelesen, hast du gesehen?
Ja. Aber Jonathan Frakes ist doch auch der ist doch wirklich der Tom Holland von Star Trek. Grüße an Raphael, der das immer sagt. Der ist auch, weißt du, wie oft der mich schon gespoilert hat in letzter Zeit? Ne, sein Twitter-Foto auf der Brücke mit der Sternenflottenuniform. Er hat ja jetzt auch die Strange New World hat er ja auch im Prinzip angeteasert, bevor es offiziell rauskam und so.
Das hatte ich gar nicht mitbekommen, okay.
Ah, der ist da fleißig dabei, also anscheinend und jetzt so viele auch ehemalige Star Trek oder Schauspieler, die jetzt Podcasts oder gibt es ja jetzt auch hier. Es gibt ja diesen Voyager.
Die Delta Flyers.
Delta Flyers, genau, mit Robert Duncan McNeil und Harry Kim.
Harry Kim.
Wie heißt denn?
Garrett Wong.
Fähnrich Garrett Wong, genau. Die müssen auch sehen, wo sie bleiben, halt, ne?
Da habe ich noch gar nicht reingehört. Es gibt so viele tolle Podcasts, die man hören könnte, den ganzen Tag rauf und runter. Und dann wollte man doch eigentlich auch noch was gucken. Und irgendwie gibt es dann doch noch ein bisschen Leben außerhalb, ne?
Und selber Podcasts nicht vergessen, ne?
Ja.
Ja, tatsächlich. Aber trotz alledem, ich freue mich auf die Pike-Serie gespannt. Ich versuche meine Sachen runterzuprügeln, meine Erwartungen, und dann bin ich nicht so enttäuscht. Dann kann ich auch sagen, ja, was ich gesagt.
Ach, naja, ja. Ich finde es, ganz ehrlich, ich freue mich einfach unbändig im Vorfeld, und wenn es dann kommt, dann kommt's. Es ist, wie es ist, weißt du?
Ganz ehrlich, ich freue mich ja auch über jedem, dem es gefällt, und ich würde mich am liebsten selber freuen. Also ganz ehrlich, ich bin super glücklich, wenn die kommt, und die Serie ist total super. Ich wäre auch total glücklich, wenn mir die nächste Discovery-Staffel super gefällt und ich sage, in der zweiten Picard-Staffel es zu ungeahnten Höhen aufschwingt. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte, was das angeht halt, ne? Aber gut, wir werden sehen. Aber natürlich, wenn die so viel machen, ne, ist das natürlich, du hast recht, es wirkt natürlich wirklich so wie, hey, die kommen gar nicht an uns vorbei. Wir machen so viele Star Trek-Serien, dass wir alle anderen Serien verdrängen und es nur noch Star Trek-Serien gibt. Dass dann am Ende noch viel mehr Star Trek-Podcasts sich gründen. Und am Ende gibt es nur noch Star Trek-Podcasts und Star Trek-Serien. Das ist vielleicht deren Plan. Weißt du? Wir machen so viele Serien, dass es keine anderen Serien mehr gibt, weil wir alle Schauspieler unter Vertrag haben. Nein. Ich hab da tatsächlich Bock drauf. Du hast ja gesagt, ich hatte mir noch aufgeschrieben hier, Lieblingsserie, Lieblingscharakter, Lieblingsfolge. Etwas, worauf man überhaupt sich keine Gedanken machen muss. Lieblingsserie, hast du ja schon gesagt, das ist TNG. Ne?
Ach, ich kann das nicht gut beantworten. Das ist wie wenn man fragt, welches Kind liebst du am liebsten? Also, was ist dein Lieblingskind? Ich habe keine Kinder, aber nein, das ist schwierig.
Ich habe auch keine Kinder, aber wenn du zwei Kinder hast und beide hängen an der Klippe, man weiß doch, zu welchem man geht. Also, das kannst du mir doch nicht erzählen. Also, ich war, mich gucken da Mütter immer entsetzt an. Ich habe gesagt, so, welches ist der Liebling? Naja, na, lieber alle gleich, aber wenn die beide an der Klippe hängen und du
Und entscheidet sich womöglich nach Körpergewicht, wen man hochziehen kann als erstes.
Nee, das sagen auch nur Typen, die keine Kinder haben, wahrscheinlich, ja. Nee, okay, aber es ist ja nur eine Idee.
Es ist schwer. Also TNG hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, ja. Deep Space Nine hat mich echt geflasht. Fand ich richtig, richtig gut. Jetzt gucke ich gerade Enterprise und bin überrascht, wie gut mir das wiederum gefällt. Mit Voyager werde ich nicht mehr warm in diesem Leben. Also nicht auf so einem Level, dass ich das jetzt hier anführen könnte. Mhm. Ich bin auch in einem Voyager-Rewatch, wobei ich gerade ein bisschen pausiere, um Enterprise durchzuziehen, weil es mich einfach mehr hookt, ja. Also mit Voyager habe ich ganz schlimme Zeiten gehabt. Also gerade damals, ich sagte ja, ne, als es gerade so super intensiv war und alle Serien gleichzeitig liefen, ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz, was die da vollzogen haben mit den Borg und teilweise, also ganz, ganz schlimm. Ich habe nicht mehr geglaubt, ich kann gerade ausgucken, ja. Also da muss einiges jetzt passieren, dass Voyager mich noch, also überzeugt will ich nicht sagen, aber also das ist nicht mit ganz oben dabei, ja.
Ja, das
TOS ist das Fundament. Ohne TOS, also ohne TOS, würden wir jetzt gar nicht drüber sprechen, ne? Von daher hat es auch einen besonderen Stand, aber es ist nicht mein liebstes Track, ja.
Ja, aber auch TOS hat auch super Folgen, muss man wirklich sagen, vor allen
Dingen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, Horta rettet ihre Kinder und hier Living Over Edge of Tomorrow und gerade in der ersten Staffel hier die Organia-Folge, ne? Oder ganz neue Dimension, der Kampf mit dem Gorn, ne?
Ja, die ist sehr kultig einfach, die ist wahnsinnig ikonisch.
Warum dachte Kirk, dass das Ding ein Aufnahmegerät ist?
Total dumm, ja.
Ja, er hat die ganze
Zeit. Wieso redet er nicht mit dem?
Ja, es ist doch offensichtlich, dass das Ding ein Kommunikator ist und er denkt, es ist ein Aufnahmegerät für ihn und sagt dann die ganze Zeit, zieht die ganze Zeit über seinen Gegner her. Er ist stark, aber ich bin ihm geistig offensichtlich überlegen. Da hätte ich als Gorn nur gedacht, ja klar, aber ich rede wenigstens nicht in das Gerät, was mein Kontrahent hört. Ja. Ist doch so, ja. Oder?
Ja, total blöd. Aber, ja. Also direkt mal anfangen, irgendeine Möglichkeit zu finden, den anderen niederzuringen oder umzubringen, anstatt mal zu reden. Also da ist aber natürlich ein großer Unterschied zwischen Kirk und dann später den, ja, zum Beispiel Picard.
Ja, Damok. Ne?
Oh ja.
Damok hat uns gelehrt, man versteht sich am besten, wenn man einen gemeinsamen Feind hat. Wenn du es mal so siehst. Als die Mauern fielen, Tanja. Als die Mauern fielen. Denk mal drüber nach. 1991, als die Mauern fielen. Mit einem gemeinsamen Feind lebt sich's einfach besser. Oh, ich glaube, ich bin da jetzt
was. Nein, die Folge ist groß. Das sehen wir ja jetzt in Pandemiezeiten. Ne? Man hat keinen Bösewicht, auf den man zeigen kann. Das macht die Leute kirre.
Das ist auch so. Es lebt sich viel leichter mit dem Feind, meinst du? Ne? Ja, furchtbar. Ne? Ja, aber auch das, auch weil wir jetzt gesagt haben, hier mit dem Gorn und so, wie blöd ist es miteinander zu. Aber ganz ehrlich, der war ja auch nicht sehr gesprächig und am Ende hat er es ja nicht getötet. Ne? Also es hat ja doch das Gute in ihm gewonnen halt. Ne? Also schon das war sehr Star Trek-esque. Und wenn man sich diesen Anfang, diese Folge ist, ich finde die total faszinierend, dieser Angriff am Anfang auf diese, du siehst ja wirklich bei ganz neuen Dimensionen am Anfang diesen Außenposten der Sternenflotte, der komplett zerstört ist, ne, wo du überall so hier Gräben siehst und so und wie die angegriffen werden und die ganzen Leute da umgebracht wurden und so. Also das ist schon krass. Also ganz neue Dimensionen ist, glaube ich, echt eine meiner All-Time-Faves bei TOS, ne, und Hertha und Horta natürlich. Ach, schön. Charakter und Folge, fällt dir da was ein?
Schwer. Also Lieblingsfolge, also das sind einfach so viele, so gut. Mhm. Und Lieblingscharakter auch schwer. Also ich sag mal so, ja, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich liebe Troy. Okay. Also das hat einfach damit zu tun, wie ich sage, ja, TNG ist die Serie meines Herzens und das habe ich als kleines Mädchen geguckt. Und Troy war die Person, die mich auf die Brücke geholt hat. Ich konnte da andocken. Okay. Also sie hat einfach für mich einen ganz besonderen Stand. Und ich sehe natürlich, dass die teilweise echt schlecht geschrieben ist oder nichts machen darf und keine Ahnung. Aber für mich hatte sie eine Funktion. Ja, das bringt sie einfach in eine besondere Position. Mhm. Sie ist nicht mein Lieblingscharakter in dem Sinne, aber sie ist ein Charakter des Herzens. Eine bestimmte Rolle rauszupicken, ist wirklich schwer für mich.
Ja, das
finde ich total schwer. Bei Lieblings-Captains schwanke ich selbst schon alleine. Also ob Sisko oder Archer, bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher. Also es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Das ist
eine kontroverse Sichtweise. Sisko oder Archer? Okay.
Es ist echt schwer, ja.
Ja, beide haben total was. Und Archer hat einen Beagle, verdammt. Aber das alleine ist es. Aber ganz ehrlich, da ist es tatsächlich, ich finde halt bei Sisko, habe ich auch schon oft erzählt, aber bei Sisko finde ich diese Charakterentwicklung, die er durchgemacht hat, finde ich super. Dieses alleinerziehender Vater mit dem Trauma, dass er seine Frau verloren hat. Ne, er will diesen Job nicht haben, man ist da so ein bisschen abgeschoben, er muss seinen Sohn alleine großziehen und wird zur religiösen Ikone, was ja auch eher ein bisschen schwierig ist, hat eigentlich eine unlösbare Mission, die Bajoraner in die Föderation zu führen, was bis zum Ende nie passiert. Ne? Sie treten nie bei in der Serie und er wird eine religiöse Ikone, muss damit fertig werden und ist dann quasi der Führer des Krieges im Prinzip. Ne? Also zumindest hat er eine wichtige Funktion in diesem ganzen Krieg. Also so eine Entwicklung und eine solche Bürde hat sonst... Das ist kein Wunder, dass Avery Brooks verrückt geworden ist. Weißt du? Das ist... Ja.
Oh je. Ein ja. Bisschen. Was ich nur gerade sagen wollte, weil du eben die TOS-Folge auch nanntest, Griff in die Geschichte, also City on the Edge of Forever, die wird natürlich immer genannt und hochgelobt und die ist toll, keine Frage, ja. Aber für mich ist sie auch ein klein wenig überbewertet, finde ich. Also da gibt es doch viele, die sind noch herausragender oder die sind beachtenswert auf jeden Fall. Also ich meine, nicht sowas wie die unsichtbare Falle oder fremde Materie, Spock unter Verdacht. Ja, also da gibt es doch echt einiges, ne?
Ja, absolut, da bin ich komplett bei dir. Also die erste Staffel ist voll von
Klassikern. Die Reise nach Babel, ja.
Ja, die Organia-Folge. Die ganze Zeit beefen sie sich mit den Klingonen und dann ist da dieses Volk, was sagt, ey, lasst uns doch einfach in Ruhe. Nein, die versuchen, nein, wir beschützen euch. Nein, wir beschützen euch. Und dann sind die so total mächtig. Ne?
Ja,
das ist großartig. Da gibt es natürlich, ich glaube, die Folge ist so ein bisschen, das ist so wie Star Trek 4. Du hast halt immer schon mal so einen Bonus, wenn es dann so in der realen Zeit spielt. Ne? Also da hast du immer schon beim Publikum nochmal so einen extra Bonus, weil das immer was so Besonderes ist, wenn die dann aus der Zukunft auf unsere Realität stoßen. Und dann war Joan Collins, war glaube ich auch schon recht bekannt als so ein relativ großer Star. Ne?
Ja.
Ich glaube, das spielt dann alles auch ein bisschen mit rein. Und natürlich ist diese Sache mit Edith Keeler am Ende, ich muss auch sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, Potzblitz, es ist schon heftig, wirklich. Also, das ist vor allen Dingen für die Zeit halt, ne? Da konnte der strahlende Held mal nichts machen. Ne?
Ja, ja, stimmt, ja.
Das ist schon, das darf man nicht mit heutigen Sachen vergleichen, also da muss man schon sehen, es muss, 66, 67, ne? Ja. Faszinierend, ne?
Ja. Faszinierend, ja.
Ja, richtig. Gibt es so welche, wo du sagst, das sind so All-Time-Faves noch so, was dir noch so einfällt?
Oh, es gibt so viele, wie gesagt, also bei TNG zum Beispiel noch The Inner Light, das zweite Leben, Darmok hast du schon gesagt, und dann verschwimmen natürlich so ein paar kindliche Emotionen in die ersten zwei Staffeln, wo man denkt, naja, keine Ahnung, so doll sind die vielleicht dann doch nicht, aber sie bedeuten einem irgendwie noch viel. TNG hat hinten raus echt viele tolle Sachen.
Ja, das stimmt.
DS9 auch.
Ja.
Da hast du mit Micha ja schon drüber geredet. Viele tolle Sachen hier, Jenseits der Sterne, The Pale Moonlight. Ja, genau.
Jenseits der Sterne. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ja.
Genau.
Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, das ist auch, oh Gott, jetzt habe ich es im fahlen Mondlicht. aus von DS9. Ja. Das ist auch so ein All-Time-Fave von mir. Weißt du, diese Cisco am Ende Computer-Logbuch-Eintrag löschen. Oh, hier ist mal Gänsehaut. Das ist wirklich toll und es sind einfach super geschriebene Charaktere, diese Figuren, die einem nahe gehen und so auch so Einzelepisoden, die auch so funktionieren, obwohl sie Teil eines größeren Story-Arcs sind, was du ja auch schon bei DS9 hast, aber sie funktionieren trotzdem sehr, sehr gut halt. Und das nochmal zum Thema Deep Space Nine, diese fantastischen Nebenfiguren. Ne, also du hast schon einen wirklich geilen Maincast und dann hast du noch so Figuren von General Martok über Garak, über Morn, über Kul Dukat, über Rom, über Nock. Also so
viele. Ja, es sind wahnsinnig viele. Also Deep Space Nine, wahnsinnig viele, ja.
Ja, und das ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass man sagt, es ist eine Raumstation, es ist ein Ort, wo da müssen alle hin. Ne, da kann ja keiner von da, oder eher weniger. Ne, die kommen ja eher weniger vorbei, außer mal mit der Defiant. Aber da schläft Worf drauf, da muss man immer vorsichtig sein. Nein, aber deshalb haben die ja auch so viele Nebenfiguren. Aber ey, die sind zum Teil so fantastisch. Also wenn man sich so Figuren wie Garak oder so, oder auch Kul Dukat, ne, das sind ikonenhafte Figuren. Weißt du? Mhm. Also, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diese Szenenfolge sehe, die wo Cisco und Dukat in dieser Höhle wo Kira und Dukat in dieser Höhle sind und irgendwie eine Befreiungsaktion da machen und er sich in diesen Stachel gesetzt hat und er dann mit diesem Hautgenerator versucht seinen Hintern zu heilen, ne? Und wie geil Kira also einfach nur loslacht darüber. Es ist so und er dann mit einsteigt, das ist so eine kleine Szene, aber die finde ich finde ich so witzig. Hast du die What We Left Behind Doku gesehen über Deep Space Nine?
Oh ja. Mhm, ja.
Das ist toll. Ne? Das ist Liebe, oder?
Ne? Immer und immer wieder, ja. Ich habe irgendwann nur noch, ich habe sie mehrfach gesehen und ich habe dann irgendwann nur noch Infos gegeben an andere Leute, wie viele Taschentücher es diesmal waren. Es wurden immer weniger. Ich habe so geheult. Es war unfassbar schön. Ich war Bäcker und hatte es im Vorfeld schon freigeschaltet bekommen und habe es zu Hause. Unfassbar. Das zu gucken, das war unfassbar. Na, und dann noch im Kino.
Beneide dich da echt drum. Ich habe es damals
nicht gemacht. Das war so ein wahnsinnig heißer Tag in dem, in dem Kino. Und Gott,
furchtbar. Ich weiß.
Das war ganz schrecklich.
Der letzte Sommer war ja extrem heiß. Und das weiß ich genau. Ich konnte nicht, weil Kleinstadt zu weit weg bis zum nächsten Kino. Und ich musste arbeiten. Und aber ich glaube, klimatisierte Kinos waren da nicht der schlechteste Abend, oder?
Ja, aber es war gar nicht so viel Unterschied zu draußen. Sie haben gesagt, sie dürfen, ich glaube, nur 5 Grad Unterschied machen, damit die Leute kein Kreislaufproblem kriegen. Und dann saßen wir da drin und haben genauso geschwitzt, gefühlt, als würden wir draußen stehen. Und dann bin ich da mit Leuten mit dem Zug hingefahren. Mhm. Und aufgrund irgendwelcher Störungen und Probleme und irgendwelche Stellwerks, also es gab mehrere Probleme auf diesem ganzen Schienennetz und es war einfach nur grauenhaft, bis wir da ankamen, bis wir irgendwann wieder zu Hause waren. Das war Wahnsinn, aber es hat sich gelohnt.
Und als Bäcker hast du dann auch die Blu-ray bekommen, ne?
Genau, ja. Mhm.
Auch auf der Blu-ray sind auch deutsche Untertitel drauf? Nee, ne?
Doch, ich meine schon. Doch.
Aber und ist die Code, ich will sie dir nicht abkaufen, ich will sie auch nicht klauen, keine Sorge. aber nachher deine Adresse, wenn du das nächste Mal im Urlaub bist. Nein, und nicht zu Hause, das ist ganz wichtig. Nein, ist es ein Code, wie heißt das denn? Das ist eine Blu-ray, das heißt, kannst du die in einem normalen Blu-ray-Player abspielen oder ist die irgendwie...
Ja.
Okay.
Ja, das hatte ich im Vorfeld auch geguckt.
Du weißt, was ich meine. Es gibt ja irgendwie so Codes und so.
Genau.
Und so. Aber hier, Grüße an Micha, den Nerdpunk. Ich bereue es so sehr, dass ich das damals nicht gebe. Wir hätten das backen sollen. Dann hätten wir auch die Blu-ray von What We Left Behind. Wie du hörst, mit deutschen Untertiteln im Code Free Player. Ach Gott, ich habe es auf iTunes gekauft. Also ich habe es doppelt abgekriegt. Ich war nicht im Kino.
Aber ein paar Monate später, letztes Jahr, kam die Info, dass es dann irgendwann zu kaufen war auf DVD und auch dann später auf Blu-ray, ne? Und
die haben mal nur abverkauft. Die haben nur abverkauft, was sie produziert haben. Da habe ich das zweite Mal nicht zugeschlagen, weil sie von der Bäcker-Edition noch was verkauft haben. Aber da habe ich gedacht, naja, kommt ja sicher bald bei uns raus. Und bis heute ist nichts. Ist auch nichts angekündigt.
Okay, dass ich dachte, letztes Jahr hätten sie gesagt, es kommt noch, also es wäre tatsächlich von hier auch relativ problemlos zu bestellen. zumindest auf DVD. Da hatte ich nämlich Leuten, die sich auch geärgert hatten, dass sie nicht dabei waren, noch die Sachen weitergeleitet.
Ja, das war auch so, aber halt, ich habe halt gedacht, ach komm, das warte, bis es hier regulär rauskommt und ich es hier mit aktualisierten Untertiteln hier kaufen kann. Und das ist halt nicht passiert. Also was heißt nicht passiert? Es ist in Deutsch, es ist auf iTunes. Also du kannst es dir auf iTunes kaufen oder leihen, aber nur da. Mhm. Und die Blu-ray okay. Und das waren alles, und DVD waren quasi die Abverkäufe aus der Becker-Edition. Und das, da hätte ich das zweite Mal zuschlagen können, hatte ich die Chance, aber auch da habe ich es natürlich nicht gemacht, weil ich mich drauf verlassen habe. Und ich glaube jetzt so richtig nicht mehr dran, dass das nochmal rauskommt. Ich habe übrigens für mich war das übrigens besonders auch hart, weil an dem Abend, wo der Film lief, ja nur den einen Abend in Deutschland in den Kinos, da habe ich danach noch den Livestream von den Kollegen hier vom Discovery Panel, die heute ihre 200. Folge haben. Herzlichen Glückwunsch! habe ich dann doch den Livestream von denen mir angesehen, dachte mir, oh, die haben alles, ist ja alles so gut, dass die dann in so Gruppe stehen und dass die da hin können und so. Und dann war ich ein paar Tage später mit meinen Kollegen vom Grauen Rad in Köln beim Grauratsgrillen. Und dann habe ich mir mit einigen Kollegen, mit Sascha und Alex, auch ein Zimmer geteilt da. Und die beiden waren im Kino drei Tage vorher und haben What We Left Behind im Kino gesehen und haben auch in einer Tour davon geschwärmt. Und ich saß dann, war so der Dritte am Tisch, ne? Und hab's nicht. Und dann kamen auch so Sprüche wie, hey, willst du dieses, hey, guck dir an, ich habe noch in der Tasche, habe ich noch eine Packung Studentenfutter. Hey, sogar die war im Kino in dem Film. Und du nicht. Danke an der Stelle nochmal, Sascha. Ja, aber da beneide ich dich wirklich drum. Das hätte ich auch machen sollen.
Ja, warum hast du nicht?
Ich weiß nicht. Ich hab mich darauf verlassen, dass ich hier, weißt du, sicher alles kriege und jetzt und das noch vor der Pandemie, die mir das gelehrt hat, dass ich nicht alles kriege, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist wirklich. Oh, und gerade ich hätte, weil ich das auch so liebe und ich habe es ja jetzt gesehen halt, aber ich habe halt dann nur den Film, ne? Also nicht das Bonusmaterial, was da noch drauf sein soll, ne? Das habe ich alles nicht und ja, aber ich habe die legendären Untertitel mit, wo sie TNG mit DNJ übersetzen.
Ja, aber das ist die übliche Bezeichnung oder Übersetzung in der Sekundärliteratur auch von früher. Ne? Also von daher, das hat mich wenig überrascht, ehrlich gesagt.
Das Fandom war überrascht. DNJ? Ja, aber du hast übrigens gesagt, da war vorher was freigeschaltet. Konntest du ihn vor dem Kino sehen?
Ja, genau. Ich habe das schon, wann war das Kino? War das noch Juni oder war das schon Juli? Ich meine, es war Anfang Juli.
Ja, würde ich jetzt auch sagen, und, ja.
Genau, und ich hatte ein, ich weiß nicht mehr genau, ich sag mal sowas wie 78 Stunden Zeitfenster, um den online zu gucken im Mai oder Ende April. Oh. Und weil manche Leute Probleme hatten mit ihren Smart-TVs irgendwie, da gab es dann nochmal eine Verlängerung. Also ich konnte den mehrere Tage lang abrufen. Also ich bekam da tatsächlich eine Nummer zugeschickt und musste mich dann halt, einloggen irgendwie und bekam eine SMS, musste mich damit dann wiederum dann nochmal einloggen und dann ging's los. Also dann spielte es ab und als ich dann zwischendurch immer mal irgendwie mal Pause oder raus bin, musste ich mir wieder eine SMS anfordern, dass ich weitergucken konnte. Also die haben ernsthaft auch gesagt, also hier kein Schindluder treiben mit eurer Nummer, ne? Wenn wir das mitkriegen, dass das auf mehreren Geräten irgendwo läuft, dann ist Schluss, dann drehen wir den Hahn zu. Deswegen habe ich das auch ganz brav niemandem gegeben und habe hier gesessen und alleine geguckt und mit Leuten telefoniert und für mich alleine geheult und Sprachnachrichten aufgenommen und gesagt, oh, wie schade, dass das gerade niemand mit mir gucken kann und so. Ja, es war einfach wunderschön.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe ihn ja auf dem für mich denkbar ungünstigsten Moment bei iTunes gesehen und auch ich hatte wirklich, ich hatte so ein Kloß im Hals und ich fand das so toll und so liebevoll und ich wage mal die Prognose, dass für Voyager nicht so eine tolle Doku entsteht, jetzt zum 25. Jubiläum, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist auch, weißt du, danach hat's uns ja auch hart getroffen, weißt du, dann Aaron Eisenberg und dann René Auberjonois, ne? Tode der beiden.
Ja, hat mich auch wirklich, also beides hat mich echt getroffen. Also es hört sich irgendwie komisch an, ne? Leute, die man nicht kennt, Schauspieler aus einer Serie. Aber als ich jeweils gehört hat, das hat mich echt getroffen und ich habe erstmal ein bisschen getrauert. Also daher war ich auch mit beschäftigt, ja.
Ja, das ging mir auch so. Das ging mir überraschend auch so, wie es bei so war. Ne? Also bei Aaron Eisenberg kannst du ja noch, er hat ja noch diesen YouTube-Kanal, wo er mit C-Rock Lofton, also Jake, einen Podcast quasi bei YouTube macht. The Seventh Rules heißt das, wo sie über.
Ja, das die wusste Serie ich gar nicht, reden. Dass das. dass es über YouTube auch läuft. Ich habe es einfach im Podcatcher und ich habe es tatsächlich auch gehört. Ne? Und von einer auf die anderen Woche war dann natürlich erstmal Schluss, ja.
Ja, also die gibt's, die machen das auch immer noch. Jetzt haben sie mal verschiedene Gäste dabei.
Er macht weiter, genau.
Ja. Genau, und das ist halt dann mit Video. Ne? Die haben es dann, ich glaube, über Google Hangout oder irgendwie sowas gemacht. Also du hast ja halt gesehen und so. Das war dann schon so ein bisschen, aber ich dachte, und dann war ja seine Frau auch an seiner da, die dann so ein bisschen noch erzählt hatte und so. Und ach Mensch, und das war, und er war ja auch sehr jung noch, ne, Anfang 50 und so. Und dann hat man dann doch so, wenn ich jetzt so Folgen mit Nock sehe, dann denke ich so, ach Mensch, aber wenigstens hat er wirklich ein paar sehr schöne Momente auch, also so, die so für die Ewigkeit halt sind. Und René Auberjonois, da war ja auch so, die hat ja auch so kurz vorher so quasi sich verabschiedet von Freunden und so, auch von Armin Shimmerman und so. Und das ist mir dann schon echt nahe gegangen. Also man merkt ja auch, wie, dass die irgendwie untereinander auch irgendwie immer noch Kontakt haben und irgendwie doch befreundet sind. Klar, die karren sich halt durch die Cons dieser Welt und so, und damit haben sie immer noch Kontakt zusammen, aber ich will einfach die Illusion haben, dass die auch in echt so gute Freunde sind, wie es in den Serien gewirkt hat.
Ich glaube, das kann man auch glauben, dass da einige Leute untereinander wirklich eine, ja, ich will mal sagen, tiefe Verbundenheit miteinander pflegen, ja.
Ja, ja. Ich glaube, bei Voyager weniger. Ich glaube, in dem Voyager-Slack ist Robert Beltram nicht drin. Ich glaube, dass Robert Beltram da nicht mit drin ist. Ja, aber immer
weiß,
wieder fragt.
Es soll, sowas, ja.
Der mal wieder, ey, sag mal Leute, ich habe übrigens gehört am Wochenende, nee.
Ja. Oh, wie schlimm, oder? Hast du das gesehen auf Twitter, als Mirena Sirtis jetzt während des Lockdowns
Geburtstag hatte? Ne? Oh, und dann diese Zoom-Konferenz, ne?
Ja, wie schön. Und dann, das Schlimme war ja, dass dann irgendwann unten drunter hat sie dann, oh Gott, wie heißt sie noch, Denise Crosby angeschrieben und meinte, war da was? Habe ich was verpasst?
Oh, aber das war gefaked, oder?
Meinst du?
Das mit Denise Crosby, oder? Dass sie geil wäre oben, wenn du oben siehst, ja auch so, hier so wie bei Skype, klopft an und so. Ja, so Jean Delancey klopft an.
Aus dem Warteraum abgewiesen.
ja, oder so, das wäre super. Avery Brooks möchte dich als Feind hinzufügen. Was? Das geht als Feind? Nein, aber dieses Zoom-Bild, wo die da alle da waren und bei der TNG-Crew glaube ich das auch ungesehen, dass die auch echt gute Freunde sind. Es gibt ja auch dieses Foto da von den Dreharbeiten zu der Picard-Folge, wo die bei Riker eine Pizza Pente gegessen haben.
Mhm. Genau, wo Nummer 7, eine Pente.
Genau, wo Nummer 7? Das war... Okay. Auf jeden Fall war das die... gab es ja ein Set-Foto, wo Oliver Burton und Michael Dorn auch da waren, ne? Und so, wo die, dann denkst du dir, und da hat man so gedacht, oh, vielleicht sind die ja auch ganz kurz in der Folge irgendwie zu sehen, aber nee, aber sie haben die halt nur besucht, ne? Aber
ja, sie haben sie besucht, sich ja in Erinnerung gebracht, und ich glaube, das sind die beiden Charaktere, die wir tatsächlich auch in Staffel 2 erwarten dürfen.
Wir werden die wahrscheinlich alle irgendwann sehen, die noch.
Also ja, was heißt alle? Also Gates McFadden könnte man noch irgendwie mit einem Videoanruf oder so erwarten, ja, dass da noch mehr ist, weiß ich nicht. So.
Die wurde auch nicht erwähnt. Worf und Geordi wurden ja auch erwähnt. Ne? Ne? Hm. Wir haben ja noch die Hausromulaner, die können wiederkommen. Ne?
Oh, ich die liebe die beiden, vor allem Laris, die war wirklich toll. Ja.
Super, ich sag dir eins, es passt aber leider
aber zu der Chateau. Serie.
Das Chateau Picard, ja, das Chateau haben wir genug als Hologramm gesehen. Ich habe auch gesagt, ich muss dem Chateau Picard Podcast übrigens noch vorschlagen, sich umzubenennen in Pizzeria Raika. Weißt du, das wäre ein guter Name noch, auch, weil das Chateau hat tatsächlich bei mir ein bisschen verloren im Laufe der Serie, weil sie das zu exzessiv gemacht haben, nur damit sie, weil sie das Set bezahlt haben, dass er da, es hatte irgendwas Creepiges, dass er im Holodeck dann immer in seinem Arbeitszimmer und alle so wie früher zu Bereitschaftsraumzeiten zu ihm dann aufs Chateau gekommen sind irgendwie, das fand ich immer so ein bisschen creepy. Und die Romulaner waren toll, aber es passte halt zu der Serie, dass sie es links liegen gelassen haben, wie auch Hugh. Was ist aus Number One?
Hugh war so großartig.
Großartig, aber auch das passt dazu, dass sie gesagt haben, hier, weg, wir sind fertig mit ihm. Ne? Der hat seine Mission erfüllt, Messer, tack. Ja, und der war toll, gerne wär echt mehr gewesen, aber naja, vielleicht lernen sie es ja und machen es besser. Wir dürfen nicht vergessen, Chabon hat ein Buch geschrieben. weißt du? Nein, aber nochmal ganz kurz, dieses Marina Sirtis, dieses Zoom, ja. Da geht einem so das Herz auf, ne? Da geht einem wirklich, wie die da alle da saßen und zu ihrem Geburtstag ihr gratuliert haben und da habe ich gedacht, super. Ich finde auch Brent Spiner total unterhaltsam auf Twitter. Hast du dieses Lied gehört, was er jetzt gesungen hat?
Ja.
Da habe ich mit dem, wo er die Treppe raufrührt und mit der Wäsche und so.
Die Wäsche.
Ja, mit der Wäsche. Ich habe mir das Video zweimal angesehen, weil ich dachte, Alter, ist das gut. Und er kann ja wirklich super singen halt, ne?
Ja.
Ja? Aber es ist, ich muss sagen, ich brauche hier, ich weiß nicht mehr, den könnten wir ja auch nochmal sehen. Also ich glaube, das Data-Ding ist jetzt durch irgendwie. Also sie haben ja die USB-Sticks gezogen, damit ist er ja, ne? Jetzt kriegen wir aber vielleicht noch hier Jürgen Sung nochmal in der zweiten Staffel. Oder wie ist er? Irgendwie, der hat irgendwie so einen komischen Namen.
AI.
Eika, irgendwas, ist so das AI, AS irgendwie.
Ja.
Auf jeden Fall Jürgen Sung
könnte man nochmal sehen. Alton?
Der 48. Sung. Nee, den könnten wir, da gehe ich tatsächlich von aus, dass wir Spiner sehen. Seven werden wir auf jeden Fall sehen.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Spiner sehen wir nicht mehr. Okay. Spiner nicht, Seven ja, die ist meiner Meinung nach jetzt in die Crew aufgenommen. Inwieweit das jetzt der Maincast ist, ist fraglich.
Warum auch immer sie in die Crew aufgenommen wurde, ne? Und was hat sie, was ist aus Narek? Und ich musste sehr lachen, als jetzt gesagt wurde, Narek kehrt nicht zurück für die zweite 4 Staffel. Also der Darsteller, wo ich mir gesagt habe, ja, den haben sie ja auch vergessen. Den haben sie auch wirklich vergessen im Finale, ne?
Er ist auf einmal, das gehört halt. Ne? Das sind halt alles diese Handlungsstränge, die wir nicht, also die sie irgendwie off-camera geklärt haben, dass sie jetzt weiterfliegen konnten. Und das verschweigen sie uns halt. Vielleicht kommt das nochmal in einem Nebensatz, aber ich glaube eher nicht.
Ich müsste so lachen, weil sie den halt für mich komplett einfach, das mache ich nicht mit einer Hauptfigur, einfach vergessen. Also gefühlt haben sie den vergessen, weil der lag dann da am Boden, als dann dieser Strahl da kam und warum auch immer. Und dann danach haben wir ihn nicht mehr gesehen. Und mal ehrlich, was ist aus den Ex-Bees geworden? Die lassen wir, die kommen klar. Die werden jetzt diese Tulpen, diese Orchideen werden die jetzt, weißt du, zusammen und damit starten sie. So ein Bohrkubus, der aus einer Orchidee und so einem Ding besteht, weißt du?
Ja, gut, ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Koexistenz gibt oder dass die eben in Coppelia Station aufgenommen werden.
Ja, sowas, aber ganz ehrlich, im Nachhinein waren ja die Androiden genauso, wie die Romulaner befürchtet haben halt. Aber noch eine Sache, glaubst du, dass Narissa tot ist?
Das ist fraglich, weiß ich nicht. Also sie hatte ja die Möglichkeit, sich Not zu transportieren. Sie könnte sich einfach aus dem Sturz weg transportiert haben oder irgendjemand kratzt sie auf dem Boden mit ein paar Nanosonden zusammen und bastelt was Neues draus, keine Ahnung.
Die kommt wieder, hundertprozentig. Da würde ich ein Borg-Implantat drauf wetten, dass wir die wieder, dieser Pfeil, das war so, weißt du, davor war das, ich habe es ja nicht mal mitgekriegt, dass die noch an Bord war. Ne? Und da muss ich noch, ganz ehrlich, dieser eine Moment, weißt du, wo ich, wo das Borg-Kollektiv erwacht ist, auf wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo ist das verdammte Kollektiv abgeblieben, ne? Wo Seven so als Borg-Queen das Kollektiv quasi erweckt und die alle dann da diese gemeinsame Stimme dann wieder spricht und so und überall diese Alkoven angegangen sind, da habe ich einen Moment lang gedacht, ja geil, das sieht jetzt super aus. Und dann Tor auf, rausgeblasen.
Ja.
Danke, Chabot.
Tja. Ohne Worte.
Er hat ein Buch geschrieben, das dürfen wir nicht vergessen. Nein, ich will es ja gar nicht so. Also, ich verfalle da ja auch immer so ein bisschen in Ranten und das, weil, aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, weil ich es auch so liebe. Ne? Wenn es mir egal wäre, wie Baywatch oder MacGyver irgendwo, würde ich nicht drüber reden. Ne? Und
wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich habe jetzt die Tage ein Interview gesehen zu Enterprise, wo die Okudas gesprochen haben, was sie konstruiert haben, was aus dem Kanon hier und bla und dies und das. Ne, also was da für eine Liebe, für eine Arbeit dahinter steckte und wie es denen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber wie es denen ergangen sein muss, als das Fandom da nicht positiv auf Enterprise reagiert hat. Also ich sag mal, die Masse war jetzt auch nicht so begeistert, ne?
Nee, gar nicht.
Wenn ich mir überlege, wie das für die war, ne? Oder wie diese Zeit war. Und heute betrachten wir es und sagen, hey, das ist eigentlich eine total gute Serie. Wahnsinn, guck dir das mal an, ja?
Ja, super. So möchte ich, also, das ist das modernste neue Star Trek. Ja.
Ja, aber als es rauskam, waren wir nicht zufrieden damit. Weißt du? Also ich meine, da müssen wir uns ja auch ein bisschen hinterfragen und vielleicht mal am Riemen reißen. Also natürlich habe ich auch Kritikpunkte an Picard. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Kritik äußern und in welchem Maß wir sie äußern, müssen wir auch ein bisschen regulieren. Also, weißt du, da dürfen nicht so die Emotionen mit uns durchgehen. Was mit mir auch passiert, ich weiß das selbst, ja. Aber wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht oder ein paar Jahre vergehen lässt, dann sagt man plötzlich, ach, ist doch gar nicht so schlecht, ne? Also die TOS-Fans, die TNG gehatet haben, ja, dann ging DS9 los, was die für einen Gegenwind erlebt haben. Ich weiß nicht, wie es bei Voyager war, die ist bei mir so ein bisschen unbetrachtet, die Serie, ja. Dann Enterprise, dann gut, jetzt Discovery und Picard. Die haben es auch nicht leicht mit uns, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich das verteidige, was sie machen, was so passiert. Also viele Sachen bei Discovery gefallen mir richtig, richtig gut. Also gerade so in puncto Darstellung von Frauen, ja. Danke, Discovery, für eine andere Betrachtungsweise. Da fühlt man sich als Zuschauerin auch mal etwas ernster genommen, ja. Oder überhaupt mal ein Stück weit abgeholt. Aber sie machen halt auch einfach manche Sachen echt verkehrt. Oder es läuft, also bei Discovery Staffel 2 hatte ich wirklich das Gefühl, da fährt ein Auto links gegen die Wand und dann kommt einer und greift ins Lenkrad und reißt es nach rechts und dann geht es rechts gegen die Wand und kommt einer und greift ins Lenkrad. Also weißt du, so eine Zickzackfahrt, ne? So links, rechts und immer gegen die Wand. Und ich denke mir, Leute, was habt ihr denn für Probleme? Kann nicht einer einfach mal den Kurs halten?
Ja, aber es liegt daran, wenn du alle
mit
das Autorenteam feuerst.
Eben.
Das ist dann das
Problem. Wieso? Wieso? Ja, also hier liegen einfach zu viel Augenmerk auf diesen einzelnen Produktionen. Und kaum ist irgendwas erschienen, kriegen Leute kalte Füße und müssen das Lenkrad rumreißen. Lasst es doch einfach mal laufen. Also die Zeit, als Star Trek viel weniger Geld gekostet hat und man nicht sicher war, dass man welches damit machen kann, hat der Serie oder hat den Serien jeweils sehr viel besser getan. Deswegen hoffe ich, dass auch die Macher einfach mal ein bisschen entspannter werden.
Es ist aber
das wird nicht passieren,
mehr,
aber...
Nee, dafür ist es auch ein anderes Fernsehen und ein anderes Business heute. Und das Ding jetzt mit, dass sie so viel parallel produzieren und quasi aufs Verderben hinaus...
in der Hoffnung, dass jeder irgendwo was für sich findet, ja.
Das zeigt noch eine ganz andere Situation irgendwie daraus, dass sie sagen, hey, wir müssen jetzt für jeden irgendwie was machen und wir schießen jetzt aus allen Rohren mit dem, was wir haben. Und das ist, glaube ich, eine andere Sache. Und da sind auch, ich meine, auch Enterprise, das waren halt auch noch dieselben Leute, ne, zum Großteil oder zumindest zu einem gewissen Teil. Du hattest einen Berman, du hattest auch andere, die davor schon viel von den anderen Serien gemacht haben. Es war noch ein bisschen zumindest, auch wenn es nicht komplett so war, aber immer noch die alte Crew. Und ich muss sagen, ich teile es ja auch mit dir, dass ich das heute sehe und sage, ach Mensch, das ist ja die letzte, die am modernst wirkendste letzte richtige Star Trek-Serie halt für mich. Also, ne, richtig in, ne, ich kann mir ja nicht anmaßen zu sagen, was ist es und was ist es nicht. Also ich kann ja es nicht absprechen, weil ich kann ja nicht sagen, Discovery ist kein Star Trek halt, ne, weil es ist halt nur mal, es ist halt so, es ist halt gelabelt.
Natürlich.
Und das ist auch, das kann ich mir nicht anmaßen, aber es ist, ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, dass Enterprise wirklich viel besser ist und damals als zu schlecht bewertet wurde und ich weiß jetzt, vielleicht, worauf du ja hinaus willst, ist ja, dass vielleicht, wenn wir in 5 Jahren auf Discovery zurückgucken, sagen, er ist ja eigentlich doch gar nicht so schlecht gewesen. Ja? Mag, ich glaube es jetzt zwar nicht, aber es mag vielleicht was sein, aber ich möchte auf keinen Fall darauf zurückblicken und zu sagen, ach ja, im Nachhinein, was danach kam, war es ja noch okay. Weißt du, davor habe ich viel mehr Angst.
Ja,
weißt du, dass
ja,
ich irgendwann sage, ja, im Nachhinein, weil tatsächlich habe ich mich jetzt dabei erwischt, durch vieles, was ich bei Picard erlebt habe, dass ich angefangen habe zu sagen, ach, Discovery, wenigstens ging es ab. Wenigstens hatten sie Action, die schön aussah. Weißt du, dass ich das schon etwas ein bisschen besser gefunden habe plötzlich, weil mich das andere einfach viel maßloser enttäuscht hat, weil ich in Picard viel mehr investiert habe emotional. Und das kann es ja nicht sein. Weißt du?
Ja. Ja, aber manchmal hilft die Zeit auch ein bisschen, um zu verstehen, wohin sie wollen. Ne? Man sieht eine Folge oder man sieht eine Staffel und hat noch nicht so richtig verstanden, was sie wollen. Also teilweise, ich behaupte, sie wissen es teilweise ja selber nicht. Ne? Aber es entwickelt sich ja. Und wenn man dann das Gesamtprodukt sieht, dann sieht die Sache manchmal auch wieder anders aus.
Weißt du, ich habe dieser Punkt, was sie wollen. Ne? Da habe ich tatsächlich zwei Sachen noch ganz kurz.
die passen genau zu der Discovery-Geschichte. Die haben ja, Kurtzman hat ja gesagt, als sie am Ende der ersten Staffel die Enterprise gezeigt haben, ne, hatten sie keine Idee, was sie daraus machen.
Ja.
Die haben einfach gesagt, hey, wir müssen die mit irgendeinem Knall enden lassen. Wir zeigen die Enterprise. Und mal gucken, dann ist Sommerpause und danach gucken wir mal. Ne?
Und ich fand es total unnötig. Ich habe mich echt aufgeregt. Ich habe gesagt, was soll denn der Scheiß? Was soll denn das jetzt?
Dann hat es uns, aber eigentlich war sie nur dazu da, uns Pike auf das Schiff zu setzen. Seien wir mal ehrlich, der hätte auch anders irgendwie kommen können, ne? An einer Raumstation oder irgendwie sowas. Dass er da sein Schiff zurücklässt. Ich habe immer noch, die Enterprise ist nicht einsatzfähig wegen diesen Hologrammimittern. Das ist immer noch, wie geil sie uns eine ganze Staffel lang erzählt haben, die Enterprise ist nicht einsatzbereit, weil die Hologramm diese Dinger kaputt gegangen sind.
Ja, so ein bisschen, weißt du, Pippi Langstrumpf, ne? Man biegt sich halt zurecht, wie es einem gefällt. Ja.
Aber da haben sie gesagt, wir haben uns das noch nicht, wir wussten es nicht, wir wussten nur, wir brauchen diesen Knall und zeigen die Enterprise und dann überlegen wir es uns. Und das ist genau so ein Flickwerk. Und jetzt dieser Sprung ins Jahr 33.000 da, irgendwie 3.300, auch da haben sie ja gesagt, wir gucken mal. Aber wir haben noch überhaupt keine Idee, was wir da machen. Also da ist kein größerer Plan dahinter, sondern einfach, wie kriegen wir das Schiff hier raus? Ne? Wie kriegen wir denn das aus der Schusslinie raus und können machen, was wir... Hätten sie von Anfang an übrigens machen sollen. Sie hätten von Anfang an sich komplett loslassen sollen aus dieses 5 Minuten vor Kirk. Sie hätten von Anfang... Jetzt wird es wie, kennst du Andromeda mit Kevin Sorbo? Jetzt wird es wahrscheinlich so werden. Ja. Ne? Aber das, was sie jetzt machen, ist zumindest von dem, was ich so sehe, genau das Richtige. Zumindest... No, es lässt mich ein bisschen, aber sie wissen es halt auch nicht. Also da ist kein. Vielleicht bin ich auch verwöhnt durch so Serien, die mir den Eindruck ermitteln, die zumindest so wirkten, als wenn es ein durchdachtes Konzept gegeben hat. Babylon 5 oder Breaking Bad oder so, weißt du? Wo es wirklich einen Plan dahinter gab. Und vielleicht ist das zu viel verlangt heutzutage, aber das wirkt da tatsächlich ein bisschen so.
Befremdung. Ich bin hier bei der zeitlichen Einordnung so ein bisschen nitpickig, ne? Also es ist wahrscheinlich 3187 Start der dritten Staffel Discovery. Nur um es nochmal gesagt zu haben.
Wie sagte, wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, wir sollten dem Befehl vom Captain folgen, der gesagt hat, wir dürfen nie wieder über dieses Schiff und diese Crew reden. Das hat er am Ende von der hat der Captain, also Pike, gesagt, wir dürfen nie wieder über dieses Schiff und diese Crew reden. Aber gut, ich werde es eh gucken, ne? Da mache ich mir auch mal gar keine Illusion. Aber
auf jeden Fall.
Da mache ich mir auch gar keine Illusion. Da kann man mir auch nicht kommen mit, ach, guck's doch, dann guck's doch nicht, wenn es dir gefällt. Mache ich doch. Ich mache es trotzdem und dann rede ich trotzdem drüber. Und wenn es mir nicht gefällt, sage ich das.
Aber das haben ja auch schon Leute gesagt, aber so funktioniert das nicht. Nee. Ne? Wir sind Fans, wir gucken das.
Wenn ich bei Baywatch bin, dann gehe ich auch mit, wenn die nach Hawaii ziehen. Weißt du, wenn ich ein Baywatch-Fan, ich weiß gar nicht, wieso ich auf Baywatch die ganze Zeit komme. Ich glaube, weil ich vorhin gesehen habe, dass Baywatch bei Amazon Prime drin ist, deshalb komme ich drauf. Aber eine Sache, ganz kurz zum Schluss, ich mache jetzt gnadenlos Werbung. Ich habe mir von Björn Söter das Buch über Enterprise gekauft.
Oh, also ja. Vorbestellt.
Das jetzt überraschend, für mich kommt es ein bisschen überraschend, jetzt Ende Mai rauskommt und ich habe es mir vorbestellt. Und ich freue mich
ich
total
auch.
Drauf, weil
ich
kann
auch
sein
Video?
Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nein, sein Star Trek Buch, das habe ich sogar.
Ach so, es lebe Star Trek.
Genau, das habe nicht nur ich mir gekauft, ich habe das auch mehreren Leuten geschenkt.
Ich habe es auch verschenkt und auch empfohlen, genau. Und das jetzt hier habe ich auch vorbestellt. Wie geil ist das denn bitte? Ja, unfassbar.
Ich hätte auch gedacht, das ist, da hätte das, ich meine, das ist auch, ich glaube, 400 Seiten oder so. Ich meine, was schreibt er dann erst über Serien wie Deep Space Nine oder so, weißt du, wenn er das mal macht, die so doppelt so lang waren, weißt du? Fast. Ne? Ja. Also, ich bin wirklich gespannt und ich glaube, bei Enterprise gibt es noch ganz viel, was wir einfach noch nicht kennen, tatsächlich.
Auf jeden Fall. Ich meine, es gab ja bisher nicht wirklich irgendwelche Sekundärliteratur, zumindest auf dem deutschen Markt gibt es nichts.
Ja. Genau.
Die Ära der Sekundärliteratur endete vorher. Also wenn ich habe hier wirklich einiges und wenn ich meinen Episodenguide, den ich heiß und innig liebe, gucke, der endet irgendwie mit der vierten Staffel DS9. Ja, das war's. Okay. da endet das Buch. Fandom.
Oh mein Gott, Odo hatte gerade seine Fähigkeit zum Formwandeln verloren, oder?
Ja, und entsprechend halt irgendwie Voyager, 2 Staffeln danach, also es gibt nichts weiter, ne?
Oh Gott, dann noch die Kazon, da hatten sie ja noch die Kazon an den Hacken.
Nein, aber ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Das ist ja auch, kommt ja auch bald raus. Also ist eine, auch ohne es jetzt gelesen zu haben, weil es ja noch nicht veröffentlicht ist, aber ich gebe da trotzdem jetzt schon mal eine Kaufempfehlung, weil man muss das auch unterstützen, wenn sowas hier
ich
bei
auch
uns rauskommt.
Auf ja? jeden Fall. Und nächstes Jahr wird dann TOS erscheinen. Ich weiß nicht, in was für einem Rhythmus es dann weitergeht, aber jede Serie bekommt ihr eigenes Buch. Ah, und auch toll, die Filme werden bedacht.
Mhm. Oh ja, das ist super. Vielleicht auch irgendwann Babylon 5. Da freue ich mich. Vielleicht ermöglicht sowas ja sowas auch. Ja, Tanja, ich glaube, wir sind jetzt zu fortgeschrittener Stunde. Wir sind jetzt nämlich schon fast 100 Minuten. Krass, oder? Die Zeit verging mir wie im Fluge. Es hat mir ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht, mit dir hier rüber zu reden, über Star Trek. Sowieso, aber
danke, mit dir
hat
mir auch
wirklich echt Spaß gemacht. Ja? Möchtest du noch was loswerden?
Möchte ich noch was loswerden? Du hast gesagt, du hast irgendein Zitat von mir aus einem Podcast rausgesucht. Was war das denn? Jetzt bin ich neugierig.
Ach ja, weil ich es vorher gesagt habe. Ja, ja, habe ich. Ich habe aber jetzt ich hatte überlegt, das nicht mehr zu bringen, weil wir so im Gesprächsflow waren. Aber ich sage es dir, der Satz von dir war, ich trauere um Data und gewisserweise auch um Star Trek.
Oh ja, es hatte mich echt getroffen.
Genau, das war bei Data sein Hals, ich glaube, in der Besprechung der Finalfolgen von der ersten PK-Staffel.
Ja, genau. Nee, klar, da war ja dann, sag mal, das Ende von Data eingeläutet, also Datas, ich sag mal in Anführungszeichen, würdiger Abschied. Ich weiß, dass viele sagen, wieso, Nemesis hätte man doch einfach stehen lassen können. Also Nemesis war ein Trauma in meinem Star Trek-Dasein, von daher war ich sehr froh darüber, dass er diesen Abschluss nochmal bekommen hat und mit dem hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet, ne? Und das, also ich habe wirklich getrauert. Also das hat mich beschäftigt eine Zeit lang und nicht nur 5 Minuten, sondern ein paar Tage hat mich das mitgenommen. Und das hat sich so übertragen irgendwie in einen gewissen, ich weiß auch nicht, ob es gerechtfertigt ist zu sagen, auch in der Trauer über Star Trek. Aber ich will jetzt auch nicht so negativ auf die neuen Sachen gucken. Ne? Ich habe ja eben gesagt, es gibt Aspekte, die finde ich richtig, richtig gut. Und vielleicht ist das was auch ein bisschen reifen muss, auch für mich, meine Wahrnehmung so. Ne? Ich habe Discovery zum Beispiel nicht nochmal geschaut. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Mhm. Bevor die dritte Staffel kommt, überlege ich, ob ich dann die ersten beiden nochmal gucke. Mal gucken, ob es dann, wahrscheinlich wäre es dann angebracht und wie ich es dann empfinde. Ne? Also vor allem während der zweiten Staffel, das war so ein wilder Ritt, weil jeder Freitag nach Hause die Folge anmachen und hier gelitten, bis ich unter der Decke hing, ja.
Ich kann das nachvollziehen, ja.
Das ist schon hart so im Erstkonsum, ne? Und ich habe sie nicht nur einmal geguckt, ich habe sie mehrfach geguckt und gut, aber also so im Gesamtprodukt ist dann nochmal reifen zu lassen und mit Picard halt genauso, ne? Also vielleicht, gegen Ende der Staffel war es halt einfach sehr aufreibend alles und ich habe mich dann über sehr viele Dinge aufgeregt, ne? Also sagen wir nur Copy- und Paste-Flotte, die sich offenbar nicht mehr tarnen kann und keiner traut sich zu schießen, solange Commodore O es nicht tut und keine Ahnung, was da alles los war.
Urlaub, glaubt ihr, die hat noch Resturlaub von der Sternflotte.
Also da sind einfach viele Dinge nicht zu Ende gedacht worden. Ne? Das hat mich echt genervt.
Hast du dich da, nur ganz kurz noch, aber hast du dich da auch immer gefragt, als sie gesagt hat, Planetenzerstörungsbefehl 4, was denn der Unterschied zu Planetenzerstörungsbefehl 1, 2 oder 3 war? Weil 4 war ja offensichtlich, wir schießen mit allem, was wir haben, auf den Planeten. Was war denn, was hätten sie denn bei 1, 2 und 3? Bei 1, wir reden schlecht über den Planeten.
Bei 1?
Bei 2,
wir streuen Gerüchte.
Mhm. Wir streuen Gerüchte und bei 3, wir strafen ihn mit Missachtung, weißt du?
Nee, bei 3 hätte sich wahrscheinlich die Flotte rund um den Planeten positioniert und sie hätten alle aus vollen Rohren geschossen und es wäre nichts von ihm übrig geblieben. Und bei 4, da schießen alle aus der gleichen Perspektive, aber erst wenn sich einer entschieden hat, was weiß denn ich. Und dann im Hintergrund gibt es dann so ein kleines Feuerwerk zusätzlich noch. Das ist dann bei Programm 4.
Oh, das wäre super. Das wäre super. Nein, aber ich musste da nur, wie gesagt, weil ich über diese Szene mich so maßlos aufgeregt habe. Sie sind ja kurz beschäftigt mit Picard, der mit der Latherin, diesen Effekt hat, mit diesem, dass er das Raumschiff, also Hologramme von dem Raumschiff schafft. Ne? Mhm. Und damit die versucht aufzuhalten mit irgendwie 100 Hologrammen der La Sirenia halt. Ne? Und dann wird das ja gebrochen und somit ist ja nur das eine Schiff übrig. Also sind die es ja gewohnt, einer Flotte von identisch aussehenden Schiffen gegenüberzustehen, die nicht, du weißt, worauf ich hinaus will, die ja nicht echt ist. Und dann kommt die Sternenflotte mit zwei Schiffsmodellen, die identisch, also die, wirklich die Copy-Paste-Flotte. Ich glaube, ich hätte es mit dem Schuss versucht, glaube ich, ganz ehrlich.
Es hat, also da hat wirklich nicht viel Nachdenken dazu geführt, nee, das so darzustellen, alles miteinander. Und auch, also sei es drum, ne, dass sie jetzt die Schiffe kopiert waren, in Ordnung, aber ich verstehe halt nicht, warum es 218 sein mussten. Wenn es irgendwie 5 gewesen wären, wären es auch gut gewesen, ne?
Ja.
Also ernsthaft. Und diese, die, also, ja. Und also ich empfehle ja, den Hintergrundroman zu lesen von Junia, wie heißt sie? Juna McCormick. Warum fange ich überhaupt an, den Namen zu sagen, wenn ich ihn nicht aussprechen kann? Egal, also das empfehle ich, gibt es auch als Hörbuch im O-Ton, also Englisch oder Deutsch. Finde ich, kann man auch gut hören auf Deutsch. Und das hätte mir sehr, sehr viel gebracht, hätte ich das früher konsumieren dürfen. Der erschien mit dem Erscheinen der 4. Folge, also bei mir kam er mit der 4. Folge zeitgleich an. Und ich habe erstmal die Folge geguckt und war dann, ja, ich weiß nicht, also dann war es mir nicht, fand ich es nicht mehr so lustig alles. Ich habe das Buch sofort ausgepackt, angefangen zu lesen, erstmal querbeet mir eine Orientierung verschafft, dann das Ende gelesen. Es hat überhaupt nicht gebracht, das Buch, was ich im Vorfeld dachte, dass es mir erklären würde. Aber es zu lesen hilft oder es zu hören hilft trotzdem. Das kann ich sehr empfehlen. Okay. Sie hätten es nur früher machen müssen.
Okay, aber es ist, ich brauche es nicht, ne? Um das, weil ich habe es hier auch, ich habe das Hörbuch gekauft tatsächlich, aber ich habe es noch nicht gehört, weil danach so ein bisschen das Interesse nachgelassen hatte, ja, wie es dann so in der Serie lief. Und ich bin kein Freund von, du musst, wenn du diese 8 Bücher gelesen hast, dann verstehst du auch die Serie. Oder wenn du das Comic, dann verstehst du den Film. Das mag, sowas mag ich nicht.
Ja, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Ja, das mag ich auch nicht. Nee, man braucht es nicht. Aber wenn man manche Dinge oder Charaktere besser nachvollziehen kann, will, dann kann man das, wenn man das konsumiert hat.
Okay. Ja, ich werde es eh nochmal hören. Es ist eh noch auf meiner Audible. Es ist eh noch als offenes Hörbuch da. Ich werde es mir mal anhören. Und vielleicht, wenn es mich unterhält, dann reicht das, reicht mir das ja. Und vielleicht bekomme ich ja auch noch die eine oder andere Einsicht auf die ganze Geschichte. Die Copy-Paste
180.
218 Schiffe.
Ja. Hätten sie den Inhalt des Buches in den ersten 1-2 Folgen gebracht, wäre es einfach viel besser gewesen. Ich verstehe, dass sie diesen Überraschungseffekt haben wollten für diese ersten 3 Folgen. Aber naja, es wäre für das Fandom emotional besser gewesen. Es hätte uns besser mitgenommen, wenn sie uns vorher diese Geschichte gegeben hätten.
Ich habe bis heute nicht ganz kapiert, warum man den Romulanern nicht geholfen hat. Was an den Romulanern so schlimm gewesen ist, dass man denen nicht mehr geholfen hat. Ich habe ich habe immer noch nicht, wie hießen die nochmal? Die Wasch.
Die Sünds? Die Schadwasch?
Die Schadwasch. Ich habe immer noch, ja gut, das macht sogar noch Sinn, dass es ein Volk gibt, in dem so viel geheim ist. Und wenn der Geheimdienst schon jeder kennt, dass es dann noch einen Geheimdienst im Geheimdienst gibt, das kann ich noch nachvollziehen. Aber dieser ganze Kult mit diesen Frauen, die da alle im Kreis in der Wüste gestanden haben und sich alle in den Kopf geschossen haben oder als sie diese Vision bekommen haben, das Stock-Footage-Bilder mit dem verwesenden Fuchs. Ich weiß nicht, da habe ich gedacht, what the fuck, weißt du, da habe ich echt gedacht. Aber er hat ja ein Buch geschrieben, weißt du, das dürfen wir nicht vergessen. Nein, wie gesagt, es gab ja auch ein paar schöne Sachen und ich meine, ich glaube, an anderer Stelle auch schon viel drüber geredet, ne? Und werden das sicher auch noch tun. Wir sind eh dabei, wenn die zweite Staffel kommt. Und wie gesagt, möge Patrick Stewart ewig leben und uns noch eine sehr gute zweite und dritte Staffel von der Serie bringen. Das wäre schön.
Ja.
Tja, wie gesagt, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, jetzt wirklich mich bei dir zu bedanken. Liebe,
danke,
vielen
lieben
Dank, Tanja. Es hat mir echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft nochmal wiederholen können in irgendeiner Form, ja?
Gerne, Dankeschön.
Immer herzlich willkommen. Dann macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.